Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Habet Ehre und grüß euch zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Heute ist das Thema Fleisch wieder ganz hoch im Kurs, weil heute haben wir einen absoluten Stargast bei uns, den ich eigentlich schon lang wirklich verfolge. Ich glaube, das ist schon, er sich schon ein bisschen verfolgt fühlt. Nein, das ist auszubringen. Naja, gerade, ich glaube, mir hängt das Wochenende noch vom Andi seiner Feier.
Ja, das verstehe ich gar nicht.
Aber da werden wir euch gleich ein bisschen erzählen, was da abgegangen ist. Na, freut sich heute schon auf die Folgen. Es wird wirklich spannend, weil heute haben wir nämlich einen Fleischsteiger bei uns. Und der ist sehr interessant, wie gesagt, ich rede mit schon seit einem Jahr noch, aber er hat nie Zeit, weil er ist ein Tausendsasser und der hat 17 Projekte gleichzeitig. Nein, heute hat es mich echt. Und heute, jung schaust du aus, Andi. Jetzt wollte ich schon fast noch ein bisschen, du schaust aus wie letzte Woche, aber nein.
Das war halt gelogen. Also hallo mal von meiner Seite, lieber Herr Stürmer Christi.
Andi.
Es war ein ereignisreiches, verlängertes Wochenende von Donnerstag bis Montag.
Wenn wir schneller geschlafen haben.
es war ja meine große 50er-Feier, jetzt kann man es eh offiziell sagen. Mhm. Ich hadert jetzt nicht mehr damit. Ich habe witzigerweise, der Tag danach nicht, aber der übernächste Tag danach, habe ich mich besser gefühlt wie die Wochen davor.
Aber wer hat es auch nicht da, oder?
Nein, darum, genau. Also, und weißt du, was ich gestern gemacht habe? Gestern habe ich dann, weil ich so motiviert war, habe ich im Garten alles zerrissen und weggeräumt und zerlegt und Adrat und aufgemacht und tausend Scheiß gemacht. Ich habe gesagt, hey, hast du irgendwie einen Hyperaktiven oder ist irgendwas passiert?
Das Einzige, was ich kenne, da draußen ist Jobbruch und steht woanders.
Nein, aber die ganzen technischen Sachen sind alle Adrat und weggeräumt, du Wappler.
Nein, auf jeden Fall war, ich kann nichts mehr sagen, es war wirklich sehr cool. Das Fest war wirklich extreme Gaude. Also das Ganze ist unter dem Thema Zirkus gestanden. Das war eine Motto-Party. Und vielleicht veröffentlichen wir ein paar Fotos.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Weil ich glaube, man kann viel interpretieren, wenn man nur ein bisschen im Hintergrund schaut, was man da alles gesehen hat. Außerdem bin ich draufgekommen, ich hätte es gleich nennen sollen. Ein Käfig voller Narren.
Das hätte es sicher besser getroffen.
Hätte es nur besser getroffen, weil ich bin dann draufgekommen, es ist so eine geile Mischung an bunten Vögeln, dass man das erst richtig bewusst worden ist. Vor allem für mich persönlich hat ja der Thomas, Thomas, in Vogel angeschossen. Also im positiven Sinne. Der Hand kommt einer in der Vollpanier, also Anzug, Hemd, Hosen, aber cool gemacht. Zebra, aber Vollgas, Zebra und Zebra-Shell, aber so richtiger cooler.
Die Zebra-Masken sind auch Zebra-Masken, wie einen schlechten, wie einen Fetischfilm.
Vollgas. Und ich habe mir die ersten 5 Minuten nicht kennt, wer er ist, weil mit der Maske keine Chance. Ich habe Tränen gelacht.
Es waren ein paar coole Outfits dabei.
Wirklich coole, ja. Gusi hat 6 verschiedene angehabt.
Der Gusi, der hat
6 verschiedene, fünfmal umgezogen.
Ich glaube, es waren ja 6 oder 7 Leute, die bei uns schon im Podcast auftreten sind,
ja,
was mitgemacht haben, das war ganz cool. Und der Gusi hat sich, glaube ich, der ist gekommen als, was ist der, gekommen, ein bisschen Zirkusdirektor mit fancy Hut.
Ja,
dann
genau.
War er mal ein wandelnder Kiosk war er dann, Popcorn-Verkäufer.
Popcorn-Verkäufer war er gut, dann der Disco-Star.
Disco-Star und dann hat er das Gleil von der Froni auch gehabt.
Von der Froni auch gehabt, das war legendär. Legend. Kann man echt, nein, kann man nicht herzeigen. Nein,
ja, gut,
kann man
Fotos
nicht herzeigen.
Ja. Vielleicht.
Ja. Auf jeden Fall war wirklich echt, und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, das war wirklich, wirklich lustig. Und ich muss sagen, nach 12 Stunden hat es mir aber dann auch mal irgendwann einmal gereicht.
Ja, zum Schluss hast du schon gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt gehen wir um, jetzt machen wir da dazu. Sag ja, passt, hat sie. Dann mal so, wie du magst. Dann natürlich, ja, wie ein braver Bub, bin ich dir gefolgt.
Ja, es hat dann einmal gereicht.
Ich habe nicht einmal einen Jacken drin gefunden. Mir war so kalt und ich habe nicht einen Jacken gefunden. Weil ich war irgendwo anders und da habe ich gedacht, scheiß einfach drauf, Alter.
Ich habe die Rückmeldung von vielen gekriegt, dass es einer extrem taugt hat. Plus, dass der nächste Tag richtig im Arsch war. Also war die Party ein voller Erfolg. Darum bin ich sehr zufrieden. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin jetzt echt irgendwie viel entspannter, weil jetzt ist dieser... Dass der immer will bei seiner eigenen großen Feier, will, dass das pfeift. Das Essen war gut, der Service war super. Also Shoutout an dieser Stelle einmal an Simple, an den Schorsch und an seine Frau, die das spitzenmäßig gemacht haben.
Ja, war cool. So coole Atmosphäre.
Super cool gewesen. Lokal, das genau. Und dann mit einem ziemlich laut gespielt eigentlich drin. Und ziemlich Gas gegeben eigentlich zum Schluss.
Mit vollen Techno gespielt. Voll und ich weiß das gar nicht mehr. Das habe ich dann auf die Videos gesehen, denke ich mal.
Die letzten zwei Stunden noch richtig, richtig Vollgas geben eigentlich. Und dann noch ein Sorry Mama zum Rarisch. Ja, hat sich eh ausgezahlt. Also, jetzt hadert die nicht mehr Jesse drauf. Jetzt ist er so. Außerdem ist er 50 das neue 60. Mhm. Weil dann ist es nicht mehr weit. Dann ist es nicht mehr so weit zur Benze.
Ich habe mir nämlich nach meiner 40er-Feier gedacht, nie wieder tue ich mir das ganze Jahr, weil ich habe in Müffel gefeiert. Ich habe einfach gesagt, wenn ich feiere, dann möchte ich das machen, dass die Leute wirklich weit hinfahren müssen und das nicht heimfahren können. Weil ich kenne die ganzen Luschen rundherum, die wieder, na, die Kleine blärt, na, mir ist der Zeichen eingerissen, na, mir brennt die Pussy. Irgend sowas kommt immer. Und das geht mir so im Sack, wenn du eine 40er-Feier machst oder Hochzeit und dann auf einem 10er-Gängern schon die ersten. Und das, da irgendeiner ist daheim lästig oder der Oma ruft da, dass die Kleine schreit oder irgendwas. Ich meine, es ist jetzt nicht besser gemeint, ja. Aber wenn du jetzt weiter wegfährst, dann kannst du nicht einfach so heimfahren. Das war meine Intention. Und ich habe aber alles noch ins Müffel führen müssen und dann alles wieder heim. Ich habe fast das auch nicht gemacht, was die anderen haben arbeiten müssen. Das war wirklich ein Wahnsinn. Ich habe gesagt, am Freitag fangen wir das Feiern an. Nein, plötzlich Samstag in der Früh fangen wir an. Um 10 in der Früh. Ich wollte echt, dass jeder kommt, weil die Eva, eine gute Freundin von uns, die ist leider gestorben. 2000, gerade wie Lockdown war, und da wollte ich Anspruch halten. War mir echt wichtig gewesen, ist aber dann jeder irgendwie im Laufe des Tages verdörrt gekommen. Ich habe gesagt, Kinder, könnt ihr mitnehmen, ist zwar nicht jetzt die, ja, muss nicht unbedingt sein, aber bis Sonntag ist dann gegangen auf jeden Fall. Das war richtig, richtig geil. Und da habe ich gesagt, nie wieder so Action, aber jetzt, wie ich den Feier gesehen habe, denke ich mir, boah, irgendwie freue ich mich auf die 50er Feier.
Aber es war voll gescheit, dass wir es extern gemacht haben, weil...
Und am Freitag.
Und Freitag war auch gescheit. Weil der Samstag, den hast du eh komplett heilen können. Also ich habe auf die Nacht immer noch reingeschaut. Wieder viel besungene Big Simmer. Aber war geil. Und ich muss sagen, Shoutout zu den Leuten, die dabei waren. Vielen Dank. You made my day, weil es wirklich lustig war. Es war echt, echt lustig. Und Geschenke nicht zu knapp. Vor allem der Panzer, den man die Eva baut hat, den sie mir bastelt hat. Genau, wo sie die ganzen Freunde alle unterschrieben haben. Weil,
muss man dazu sagen, der Andi hat sich gewünscht, Panzer fahren.
Ja, man muss aber so sagen, eher so ein bisschen aus leicht sozialistisch-kommunistischem Sinne, weil eigentlich geht es mir eher um den Akt, dass man mit ein paar gute Freunde wieder mal wohin fahren und einfach irgendwas Lustiges machen. Also es geht jetzt echt nicht darum, dass man da irgendwo herumballern und Krieg spielen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir einfach gemeinsam wohin fahren und irgendeinen Plätzchen machen. Oh. Eigentlich reicht es eh, wenn wir ein bisschen durch den Schlamm krallen und
wir können einen Schocker fahren und können uns ein bisschen anmalen. Nein,
aber jetzt geht es darum, so wie du gesagt hast, das muss weit, weit weg sein, am besten mit dem Flieger. Das heißt, dann sind wir dann dort und wir sind dort. Und wenn dann die Geschratzen daheim irgendwo Durchfall haben, dann haben sie Durchfall. Dann kann man nicht in den Flieger einfach einsteigen und sagen, ich bin eh in 24
schickst
Stunden daheim.
Weil eben liebe Grüße.
Genau.
Liebe Grüße an die Füße, wo es runterrennt.
Und genau deswegen mache ich das im Ausland.
Ja. Warst du auf England oder was?
England, Deutschland, Irland, bin mir noch nicht sicher.
Vielleicht schaffen du den 60er, dass wir eine Flasche Wein aufmachen.
Ah ja. Ah ja, scheiße, haben wir wieder nicht aufgemacht.
Nein, das ist eh gut, dass wir den aufgemacht haben.
Meinst du meinen 5-Liter-Bomber, den ich drüben liegen habe?
Also, nein, den, was ich dir geschenkt habe.
Oh, den wirklich guten Stoff jetzt. Ja, da käme ich ja tatsächlich echt nicht aus.
75er Leo Villas Casa, also das ist schon was okay. Geiles.
Bin voll motiviert. So, ja. Jetzt reicht's aber, weil der Daniel, unser absolute Granate und unser Stargast, der schert in den Löchern. Lieber Herr Stürmer, stellen vor.
Das hast du ja schon verraten. Der Daniel, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Nee, eigentlich nicht so lange. Eigentlich kennen wir uns erst richtig, seitdem du mal bei mir gearbeitet hast. Also bei uns gearbeitet hast. Er ist selbstständig in der Gastronomie, hat einen Burgerladen. Vielleicht weiß dann jeder gleich, wenn wir meinen. Du machst extremst viel Caterings. Du hast du selber Soßenproduktion, bist schon in der Rewe-Gruppe drin gestanden, gell? Du hast dann ein Award gewonnen. Dann bist Pyrotechnik-Chef. Was bist du eigentlich noch alles? Bei der Feuerwehr bist du da. Also der Daniel Postler von McDaniels, vom berühmt-berüchtigten McDaniels aus Grenzmünster, ist heute unser absoluter Stargast. Und wir freuen uns voll, dass du mal die Zeit gefunden hast jetzt. Und ja, stell dir mal vor, wer bist du, was saufst du, was frisst du?
Ja, grüß euch, Andy und Andy. Danke für die Vorstellung. Ich freue mich voll, dass ich heute endlich einmal da sein kann, weil wirklich, ich glaube, ein Jahr ist untertrieben. Wir reden, glaube ich, von der ersten Folge an, dass wir mal was machen müssen und immer haben wir gesagt, ja, machen wir mal. Und vor 2 Monaten habe ich zum Andi mal gesagt, du, ganz ehrlich, seien wir ehrlich, das wird nie was, wenn wir sie nicht in 2 Monaten einen Termin ausmachen und dann das fixieren. Dann ist der Andi hergekommen, ja, dann machen wir den Termin. Und heute ist er. Und
genau, 25. November. Wo haben wir heute? Und das steht jetzt. Gott sei Dank, gefreut mich vollgas. Ja. Ich habe fast ein bisschen gewagelt.
Fast.
Daniel, jetzt hör mal, du bist ja leidenschaftlicher Koch, was ich ja schon gemerkt habe. Ist ja klar, was du bei mir gekocht hast. Wir haben uns kennengelernt, wie du bei uns angefangen hast. Du hast, glaube ich, 2 Mal bei mir gearbeitet, oder? Oder bei uns? Oder einmal durchgehend?
Nein, einmal durchgehend.
Das war 2011, glaube ich, sowas, oder? 2012. Jetzt hör mal, wie bist du zum Kochen gekommen? Warum hat das so fasziniert und dein Werdegang ein bisschen? Nehmen wir uns mal mit auf die Reise.
Ja, also ich bin der Daniel Bustler aus ganz Münster. Habe eben seit fast 10 Jahren jetzt mein McDaniels, das ist ein Burger-Restaurant in Kranzmünster mitten am Marktplatz. Ich sage mal, das Kochen ist mir irgendwie schon in die Wiege gelegt worden, weil der Vater auch Koch war. Und irgendwie habe ich von Anfang an das Gefühl gehabt, da ist, und die Oma war auch Köchin. Und das habe ich irgendwie gewusst, dass, ohne dass ich daran gedacht habe, dass das irgendwie meine Leidenschaft ist. Und dann habe ich 2006 Kochlehre angefangen. Und mit Auszeichnung, wirklich 3 goldene Schulabzeichen angeschlossen. Und das war eigentlich ein Kinderspiel, weil wenn du eine Leidenschaft hast, brauchst du nicht wirklich
Streber
viel. Und da, ja. Zum Thema Streber, wir haben sie am vorletzten Tag in der 3. Klasse rausgeschmissen.
Wirklich?
Das war sehr gut.
Was hast du denn da?
Mit der WKU-Präsident dann am letzten Schultag gesoffen natürlich. Mit der WKU-Präsident am letzten Tag dann bei der Abendversammlung das goldene Schulabzeichen überreichen wollte, ist der Direktor ganz kleinlaut auf die Bühne gegangen und hat ihm ins Ohr geflüstert vor laufendem Mikrofon. Ja, dann haben wir gestern von der Schule verwiesen. Das Zeugnis hat er gestern schon gekriegt.
Echt? Geil. Was hast du denn gemacht jetzt?
Ja, ein paar 100 Meter vom Internat gibt es einen Unimarkt. Und in dem blöden Alter, gell, da.
Mutprobe, sagen wir so, genau. Oder was?
Was ist eine Mutprobe? Jetzt brauchen wir Details, ist eh verjährt.
18 war ich schon, weil ich wegen später angefangen habe mit der Lehre, weil ich die Schüler noch gebrochen habe. Und das heißt, da haben wir schon einen hochprozentigen Alkohol gekriegt. Und da haben wir halt schon gefeiert. Und der Lehrer hat uns da voll in Flagranti erwischt. Und hat uns dann, der hat zu hoch gebuckert, der war so angefressen in der Sekunde, wo er uns erwischt hat, der hat gesagt, ich schmeiß ich alle von der Schule. Und das hat er dann nicht mehr rückgängig, also da hat er keinen Rückzieher nach der Meldung machen können. Und jetzt hat er uns halt eigentlich von der Schule geschmissen, aber in Kompromiss, der Lehrherr und die Familie wird nicht verständigt, dafür halten wir schon die Goschen.
Okay, aber jetzt wissen sie es noch, spätestens nach dem Podcast wissen sie es jetzt alle.
Aber ist er das dann sozusagen noch, hast du dieses Abzeichen dann gekriegt oder nicht?
Nein.
Scheiße, wegen ein paar Tage.
Nein, ich hab's schriftlich gekriegt, also eine Urkunde, aber das Abzeichen, das hat er sich wieder mitgenommen.
Wirklich? Das kommt mir aber, ich würde sagen, wir starten eine Petition, weil verdient hast du es ja. Und nur weil du in österreichischer Tradition einmal einen über den Durchstrungen hast.
Was eigentlich zu guten Ton gehört.
Was ehrlicherweise auch zum Anregen der Wirtschaft, ja, das, was wir wirklich brauchen. Ja.
Genau. Daniel Prostal.
Daniel Prostal.
Was haben wir so gut? Speckbirne, oder?
Speckbirne 2021.
Naja, auf jeden Fall, dann ist das passiert, leider. Und im Anschluss ist natürlich gleich mal das Bundesheer gekommen. Und während dem Bundesheer habe ich mir überlegt, ja, was tust du jetzt nach der Lehre? Weil der Lehrherr, der war eigentlich kein, also ich hab 3 Jahre Magen weg gehabt in der Firma, weil ich bin 3 Jahre nie gelobt worden und nicht geschimpft, ist genug gelobt und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache alles falsch und eigentlich war alles überdurchschnittlich. Und dann habe ich natürlich am ersten Tag sofort gekündigt.
Wo hast du gelernt?
Beim C&T Pfeiffer, heute Transkomi.
Ah, genau, in Tran, oder?
Genau, das war eine super Lehre. Da habe ich in der Betriebsküche genauso gearbeitet wie in der Schauküche unten im Lokal, also im Geschäft. Und da haben wir ein paar Mal im Jahr richtige Starköche als Gastköche dabei gehabt. Da habe ich in der Lehre, schon im ersten Jahr habe ich zum Beispiel mit dem Zacherl schon arbeiten können.
Das ist eigentlich voll geil, weil du hast ja dann eigentlich super viele Produkte, mit denen du schon arbeiten kannst, oder? Weil da wird ja alles probiert, was es eigentlich in so einem C&C-Markt gibt.
Und wir sind jeden Tag frisch einkaufen gegangen. Geil, das geil, also geil. Warenkunde top, also unglaublich.
Zacherl ist übrigens ein cooler Typ, den habe ich schon 2 Mal getroffen auf einer Messe, der ist witzig.
Ralf Zacherl?
Ja, ist witzig.
Mit dem habe ich beim Food Rock Festival mit dem zusammengearbeitet. Da haben wir deinen
Genau,
mit der haben wir den Apfel in Whisky-Fassel gesoffen.
Warte, hört sich um. Ich wollte gerade sagen, halt mir die Ohren zu. Leider zu spät.
Deine, schau, bei uns geht's so zu. Was soll ich jetzt viel dazu sagen?
Menschlich durch und durch. Danke, Herr Stürmer. Nein, auf jeden Fall. Das heißt, hat das nicht Cook 2.0 oder war das
ganz
nicht?
Genau.
War die Geschichte, gell?
Genau. Das hat da ziemlich frisch aufgesperrt, wie ich mich beworben habe. Und das war eigentlich wirklich super Lehrstuhl, weil ich bin ja aufgrund der, weil ich die meiste Zeit in der Betriebsküche gearbeitet habe, habe ich auch einmal im Jahr in gewissen Häusern Praktikum machen müssen. Da war ich im Google-Waldhof, da war ich im Lerchenhof in Schwarz in Tirol, 5 Sterne aus. Und also habe ich in der Lehrzeit.
Wie lange warst du dort dann? Wie lange warst du dort?
Ja, 4 bis 6 Wochen.
Okay.
Jeweils. Und da habe ich zum Beispiel im ersten Jahr im Google-Waldhof schon mal ein halbes Rätsel legen müssen. Weil da hat mir der Küchenchef das hergehört und gesagt, mach, und wenn du es nicht auskennst, möchtest du. Und das Gute ist, dadurch, dass ich beim Pfeiffer dann auch schon viel, habe ich mich so engagiert, dass ich zu die einzelnen Abteilungen gegangen bin und gesagt habe, hey, darf ich vielleicht einmal eine Woche in der Fleischabteilung arbeiten als Metzger? Und bei der Fischabteilung darf ich mal, weil da hat das Bundesheer alle 2 Tage über 100 Lachs bestellt, aber die wollten das Filet haben und dann alle 2 Tage nur fürs Bundesheer 100 Lachs Filet
müssen. Stopp. Das Bundesheer hat alle 2 Tage 100 Kilo Lachs bestellt.
Ja, also absolut.
Was für ein Bundesheer? Das österreichische Bundesheer. 100 Kilo Lachs.
Ja, weißt du, die haben das verarbeitet für viele.
Schon, aber ich war selber Wirtschaftler beim Bundesheer, sogar bei Jäger 1, also nur, dass man es mal weiß. Jäger Company 1, Öbisberg gibt es leider nicht mehr. Oder werden jetzt Wohnungen, glaube ich, gerade draus gemacht. Und ich habe das Zeug einkauft. Ich bin nämlich im Metro damals gefahren und auch in die ganzen Einkauf. Mein Budget waren pro Tag 28 Schilling oder sowas, glaube ich. Okay, es waren nur Schillingszeiten.
Wir haben uns jetzt aber Mohnwickerl mit Leberkäse gegeben und ein paar halbe dazu. Da waren wir oft schon am Mittag schon so Banane beim Bundesheer, dass wir verschlafen haben. Oder die Standesausgabe, die Würzkassen. Befehlsausgabe zum Schluss.
Standeskontrolle. Standeskontrolle. Und Befehlsausgabe.
Befehlsausgabe, ja, die haben wir verschlafen. Aber, aber ist ja eigentlich geil, wenn du so viel mitkriegst.
Und da habe ich eigentlich im ersten Lehrjahr, war ich schon in der Berufsschule 5 Meter weiter wie meine Schulkollegin, der beste zweite Schulkollege.
Aber warum hat dann nie wer was gesagt? Was ist das an dem Typen gelegen, der die ausgebildet hat? Weil du sagst, da ist kein Lob gekommen, da ist kein Feedback gekommen.
Er hat Leute manipuliert. Ich muss sagen, mittlerweile hat er sich ja schon das Leben genommen. Das ist 2 Jahre aus.
Okay.
Oh. Das haben wir gehört. Also er hat psychisch schon Probleme gehabt. Und das hat er, jeder, der unter ihm gestanden ist, komplett spielen lassen. Und war eigentlich unkündbar, weil er schon so lange in der Firma war.
Ja, okay. Man sollte über Tode nicht lästern, aber wenn er ein Arschloch war,
Entschuldigung. Nein, ich muss sagen, ich den Hut für ihn, die beste Lehrzeit, die ich mir wünschen kann. Okay. Es war eine Scheißzeit, aber der hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Hochtechnisch.
Okay. Ja, aber würdest du dann wirklich sagen, dass es gescheit ist, dass man jemanden eigentlich mit der Peitschen trainiert? Ist das wirklich gescheit?
Wenn du das aushältst.
Ja, aber aushalten ist sowieso relativ, gell?
Man spricht halt auch, ob das nur zeitgemäß ist, ob es
sinnhaftig ist. Jetzt meine ich.
Sinnhaftig.
Ja. Aber wenn es für dich der richtige Weg war und dir zu dem Menschen gemacht hat, wo du bist und das auch gut und im positiven Sinne viel Erfahrungen waren, dann passt es eh. Vor allem, wenn man sich viel mitnehmen kann. Weil wenn du sagst, du siehst da 17 Sachen, die du normal nicht siehst, dann ist das schon geil. Also das ist natürlich schon super.
Ich denke mal, wenn man jetzt das hört, das Außenstehende, du hast in einer Betriebsküche gelernt, da denke ich mir, boah, was die Betriebsküche nur Massenessen. Aber wenn du jetzt denkst,
fertig,
beim Pfeiffer dazu mal, war ja noch Pfeiffer dazu mal schon, wenn du die ganzen frischen Produkte hast und selber zlegen musst, selber filetieren musst, tranchieren musst, ich meine, da bist du wirklich schon weit vorne. Weil wir haben zum Beispiel einen Jungkoch gehabt, der war, glaube ich, sogar vor dir da, noch beim Adler. Der hat nicht mehr einen Fisch, der hat das einmal in der Lehre gesehen, in der Berufsschule, und dann nie wieder gemacht in der Lehrzeit. Weißt du, und du sollst dir rauskommen aus der Lehre und einiges kennen von deinem Handwerk eigentlich.
Ja, vor allem in der Betriebsküche haben wir wirklich vom Herr Schäknerl alles selber gemacht bis zu Forellenfilet. Wirklich, da hat es immer 3 verschiedene Menüs gegeben. Einmal vegetarisch, einmal das Genuss, also das Vitalteller sozusagen, ein wenig gesünder, und einmal das Schlemmermenü, da hast du halt ein wenig was Bodenständiges gekriegt. Und das heißt, du hast jeden Tag, also wir haben am Freitag oft Miesmuscheln gehabt. Also wirklich volles Programm, also top.
Sehr cool. Was hast du nach der Bundeswehr gemacht?
Ja, und im Bundesheer habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich ein wenig aussehen. Dann habe ich mich während dem Bundesheer in Hörsching, da war es ein wenig fad. Also wer schon mal in Hörsching im Bundesheer war, der weiß, da schlafen die Fies fast. Habe ich mich ein wenig schlau gemacht und dann bin ich auf Du und Co. gestoßen. Natürlich von Hören und Sagen haben wir es ja alle gekannt und habe mich halt einmal als Flying-Chef beworben. Und zwei Wochen vor Ende meiner Dienstzeit, sage ich mal, in Hörsching, habe ich die Zusage gekriegt. Also habe ich nach Wien fahren müssen, habe mich dann dort vorstellen müssen und habe auf der Stelle die Zusage gekriegt. Und dann habe ich schon eine Wohnung suchen müssen.
Aber Flying Chef, das, wenn du kochen kannst, Andi, dann was ist du?
Der einzige Flying Chef, der was am Boden bleibt.
Ja, genau. Ja, und völlig losgelöst.
Das hätte eine Woche wieder super dazu passt.
Nein, ich wollte es fast spielen, was der wirklich. Ich wollte es wirklich fast spielen. Und ich habe mir dann gedacht, das gefreut, das taugt wieder nur mir.
Wer ist das, der Major Tom oder wer ist das?
Ich glaube Major Tom, ja.
Schau, gell? Mhm.
Ah, nein. Irgendwas mit Schilling.
Tom Schilling.
Genau, Tom Schilling
ist das. Das halt Major zusammenbringen. Tom ist ja was anderes. Ja, Tom Schilling. Geile Nummer eigentlich.
Mega Nummer.
Erzählen Sie mir ein bisschen, was passiert da am Flugzeug?
Ja, da gibt es in Simmering die Dampfmühlgasse, da ist Du und Co. daheim. Da arbeiten, glaube ich, ein paar hundert Köche. Da gibt es 10 bis 20 verschiedene Küchen, von Halal bis Koscher und allem drum und dran. Da gibt es eine eigene Grillerküche, da wird den ganzen Tag nichts anderes da wie Fleisch angerührt. Also wirklich gesundheitlich großes Bedenken, weil wenn ich 3 Jahre lang oder länger vor dem Griller stehe und eigentlich nur die Fettdämpfe einatmet und kannst du dir vorstellen, wie es dir noch ein paar Jahre geht. Und
also jetzt wie beim Burgerlokal oder was?
Ja. Ich wollte gerade sagen, was ist da jetzt so ganz extrem viel anders, aber das haben wir jetzt gerade gedacht. Die Kurven wird jetzt, das wird jetzt ein hart hören.
Ja, was der, irgendwo muss das hernehmen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass da immer noch irgendwelche Süchtigmacher drinnen sind. Ich glaube, dass tatsächlich im Fleisch irgendwas drinnen ist, das uns total narrisch macht.
Speziell im Speck, Andi, gell?
Der Speck ist dann die geräucherte, gesteigerte, konzentrierte Version vom...
Aber es ist sicher geil interessant, das Du und Co. hat er für jede Fluglinie gemacht oder nur für
die AA und Türkische Airlines.
Okay, für 2 Fluglinien.
Und jedenfalls in der Zeit war ich ca. 3 Monate in der Dampfmühlgasse beschäftigt. Mhm. In der Zeit habe ich Ausbildung gekriegt zum Flight Safety und Ausbildung zum Flying Chef. Du kriegst halt Übungen und du musst dann irgendwann einmal, darfst du mal selber mitfliegen als Begleitung. Und in der Zwischenzeit, weil es so Fahrt war, da habe ich nämlich so Schichtdienst gehabt von 6 bis 18 Uhr und dann fährst du heim mit Wohnung, dann schlafst du und gehst wieder in die Arbeit.
Geht bei dem mal los, oder?
Bin jawohl, Natur.
Daneben pur. Nur ein bisschen Formel 1 mitgefahren. Da haben sie gefragt, ob du mitfahren willst.
Ja, genau, da bist du Formel 1 mitgefahren.
Da muss ich jetzt gleich zwischenfragen. Da ich ja ein sehr inbrünstiger Formel 1 Fan bin und selber schon auf einem Haufen Rennen war, live, erzähl mir ein bisschen, wie das hinter die Kulissen ein bisschen, nur chaotisch, gut organisiert, gescheite Leute. Ein bisschen, gib uns da nur so einen kurzen Einblick, wie es hinter den verschlossenen Türen der Formel 1 ausschaut.
Also es ist voll strange. Es ist wirklich voll strange. Es gibt nur 2 Arten von Leuten. Die Vollprofis und die Leute, die mühelos austauscht.
Die Vollmongos.
Die Vollmongos, ja.
Das ist wieder, genau, politisch total korrekt.
Und du musst dir halt beweisen. Yeah. Also die fix Angestellten, die nur für Formel 1 angestellt sind, das sind organisatorische Mastertalente. Also da gibt es nichts. Da ist jeder einzelne Schritt komplett verplant. Und dann gibt es halt der Pöbel. Die Leute, die halt angeworben werden, ums billige Geld da zu arbeiten. Also ich hab in 5 Tagen 1.000 verdient. Aber 3 Tage 18 Stunden arbeiten, 2 Tage 23 Stunden.
Aber geschenkt wird da praktisch gar nichts.
Du fährst nur heim zum Duschen. Du fährst wirklich nur heim
zum Duschen. Das ist dann eh nicht wirklich viel Geld, aber es macht einfach der Reiz, glaube ich, das Mitfahren vor mir eins. Genauso, genau. Ich hatte mir ein Angebot gekriegt bei der MotoGP, kurz bevor wir es selbstständig gemacht haben. Da habe ich mir auch gedacht, das hätte mir so taugt, MotoGP, das ist ja mein Steckenpferd. Aber nur, du warst Geld nicht so attraktiv, aber einfach dort mitfahren, da bist du auch mit dort dabei. Das gehört relativ. Und wenn du jung bist, wenn du älter bist, wirst du das eh nicht mehr machen.
Ja, und da ist alles wurscht. Du willst einfach nur dabei sein. Und wie du sagst, du willst aber irgendwas hören von hinter die Kulissen. Du bist, wenn du dich da halbwegs gescheit ausstößt, wenn du kein Mongo, wie wir es vorher genannt haben, bist.
Honk. Handhock-Innen.
Dann kommst du da genau. bis auf, also in meinem zweiten Grand Prix, wo ich war, das war, glaube ich, der erste Grand Prix von Dubai, wo ich sofort Buffetchef vom Scheich von Abu Dhabi. Und geil. Der ist vor mir gestanden, am Meter, und spricht kein Wort mit uns Sterbliche. Schaut sich das alles an, und dann verschwindet er wieder, und du denkst dir, was habe ich jetzt falsch gemacht? Fuck, ich bin in den Kopf kürzer. Dann ist er da hingewesen, eine halbe Stunde später kommen und seine fünf Weiber und bestellen ihm das, was er haben will. Nur für ihn.
Ja, Persönlichkeiten sieht man da schon. Ich glaube, das macht es aus.
Das Gefühl haben, dass er jetzt gekommen ist und hat sich das jetzt ausgesucht. Darum kommt die Weiber erst eine halbe Stunde später. Und ich sage bewusst Weiber, nicht Frauen, weil das sind, die haben überhaupt nichts zum Sagen oder auch voll viel. Da gibt es Unterschiede. Mhm. Da gibt es die einen, die werden vergöttert. Das ist das wichtigste Gut, was er hat. Und dann gibt es welche, die sind nichts wert. Und das zeigt er so. Also. Und das ist voll die brutale Welt.
Und für was für Team hast du gekocht?
Ich habe da für einen Prinzen und für das.
Also Do und Co. hat praktisch da das ganze Catering gemacht für.
Komplette Programm für einen Paddock Club.
Achso, für einen Paddock Club.
Club auch okay. Für die Gäste, für die gut zahlenden Gäste.
Was ich bedenke, wie ich mitgeflogen war bei MotoGP, warst du nur für ein Team mitgeflogen und hast du dort den Service gemacht. So hat man sich auch gedacht, dass du zum Beispiel Red Bull mitfliegst.
Nein, Do und Co. macht alles. Die bauen auch pro Grand Prix, glaube ich, 3 Wochen vorher auf. Das heißt, da sind nur 2 andere. Bauen die da schon auf, die ganzen Zeit. Das sind ja Hunderte, also 300-400 Pagoden, die da beieinander in einer Reihe aufstehen, wo eigentlich nur angeliefert wird zum Beispiel. Und da habe ich ganz eine coole Geschichte. An diesem besagten Formel 1, also Grand Prix von Dubai, hat am Freitag auf die Nacht eine ganz wichtige Person, keiner weiß, wer das war, entschieden, da waren wir mit dem Kochen, mit dem Vorbereiten schon fix und fertig mit allem. Hat gesagt, nein, ich will morgen als Starter auf die Nacht oder zum Mittag kein Carpaccio vom Filet von Irland, vom Hochlandrind, was schon alles fertig war, also fertig vorbereitet, schon gefrostet zum Aufschneiden. Nein, ich will einen Hummer aus Norwegen. Und eine Person hat einen Anruf getätigt, 2 Stunden später kriegt er einen Anruf zurück, die 4 Tonnen Hummer sind in Kisten abpackt und sind schon im Flieger und in 7 oder 8 Stunden sind sie
in ganz bei uns. Wie viele Tonnen?
4 Tonnen.
4 Tonnen, ja. Alter, ne, für den ganzen Paddock glaubt, da geht schon was weiter.
Ja, rauchen dann wahrscheinlich in den Ohren. Keine. Aber sie bestellen so hoch, weil sie ein Budget haben und wenn sie das einmal unterbieten, dann gibt es das nächste nicht mehr.
Tonnen. Ich meine, das ist wie in der Politik, wie in der öffentlichen Hand, wenn sie das Geld verbrauchen, kriegst du nichts zu weniger.
Genau, wird Budget gestrichen.
Wird das Budget schon wieder gekürzt.
Genau so. Ja.
Aber jetzt müsst ihr mal vorstellen, Paddock Club, das steht ja auf meiner Liste. Übrigens, ihr da draußen, wer mal zufällig Paddock-Karten über hat, ich bin sowas von bereit, egal wo auf der Welt.
Und wisst ihr, dass bei Andi immer der andere Andi mit ist?
Und ich bin auch
da. Er braucht eigentlich 2.
Also wir brauchen 2.
Hey, ich bin auch da.
Genau,
dann muss ich das privat kochen.
Aber ich wollte wirklich schon mal Paddock kaufen, damals für Silverstone, weil die Karten allein schon 3 gekostet hat, weil es jetzt haben wir gedacht, das ist schon fast wurscht. Nur da in England kostet Paddock auch noch mal mehr wie bei uns. Ich glaube, bei uns zahlst du jetzt 6.000 oder sowas, glaube ich, pro Person. Mhm. Und in England dann 10er.
10er, das musst du schon.
Weißt du, da reden wir von 10.000 pro Person für eigentlich 3 Tage.
Wie viele Leute gibt es denn, die Kohle ist eh wurscht, ist, weißt du?
Genau, und um das geht's. Und ich weiß ja nicht, wie viele im Paddock da sind, aber das ist über schwer zum Sagen, aber ich schätze.
Schon viel,
gell? Also so 1.000, 2.000 Leute sind das schon, weil das Gebäude ist riesig, die Boxenstraßen ist groß, gut, da ist Presse und so ist auch da dabei, das sind keine Paddock-Leute. Also die zahlenden Paddock-Leute, das ist schwer zum Sagen, aber 1, 2, 3.000 Leute werden schon sehen.
Aber vielleicht lohnt mehr mit Toto Wolff als Gast oder. Irgendwen anderen.
Christian Horner,
der fängt jetzt bei Aston Martin an, gell?
Das glaube ich noch nicht. Diese Rumors, die her ist schon seit 3 Tagen und es ist, glaube ich, meiner Meinung nach alles ein Riesenhaufen Bullen.
Kurzer Ausflug, was sagst du zu der Disqualifizierung von Williams?
Mei, das tut mir aber jetzt leid.
Mir fällt das voll an, jetzt ist der Verstappen wieder viel weiter hierbei, das taugt mir überhaupt nicht, aber du bist so ein Verstappen-Fan, gell?
Yep.
Der braucht überhaupt nicht Weltmeister werden.
Max Verstappen.
Mit deinem orangen Haar. Oranje.
Nein, das ist geil. Letztes Jahr haben sie noch alle ausgebucht, heute, wo jeder das gewinnt. Wie sie die Welt da dreht.
Ey, geiler
105
Typ.
Punkte hinten gewesen mit
mega,
in der Saison.
Mega,
105
mega
Punkte. Jetzt haben sie nur mehr 24. Tom, es kann ja momentan fahrerisch echt keiner irgendwie zu, und dass leider die beiden Autos nicht regelkonform ins Ziel gekommen sind, ist eine blöde Geschichte.
Ja, das ist scheiße.
Ja, und jetzt wird's wieder mal richtig spannend. Und wenn der Hund das noch, gewinnt, Alter, dann tanze ich aber wie ein Rumpelstilzchen, dann mache ich sogar Feier im Garten und tanze rundherum.
Wir haben heute sogar beim Umfahren mit Dani geredet, weil ein Bekannter von, also der ein guter Freund von dir, ein Bekannter von mir, der Alex, der war in Las Vegas drüben. Und das war schon geil, weil die macht nämlich schon eine geile Action da drüben. Also die Liberty Media, was jetzt die Formel 1 über hat, oder auch jetzt der MotoGP, die sind marketingtechnisch, sind die schon richtig gut drauf. Also die haben das schon im Griff.
Vegas wäre an sich von der Stadt und von allem geil, leider siehst du vom Rennen fast nichts. Also wenn du wirklich wegen dem Rennen, also wenn du vom Rennen was sehen willst, musst du überall anders hinfahren. Leider siehst du vom Rennen wirklich nichts. Also die ganze, ja, außer du nimmst da 5.000 Euro Karten. Ja, aber das...
Na, mit dem Palaccio. Und dann siehst du auch die Strecken, glaube ich.
Ja, aber das kostet einfach. Fünfer.
Das kostet sicher mal pro Tag wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wenn du bis 15 los.
Ja, aber Andy, fahrst du wirklich wegen einem Rennen nach Vegas zum Formel 1?
Ja. Ja, ich bin so einer.
Wie gesagt, so wie viel Prozent?
Wie meinst
du? Was das Rennen für einen Stellenwert hätte?
Von der Action.
Ja, fürs Rennen. Fast zu 100% fürs Rennen hier?
100% oder? Fürs Rennen.
Also Rennen, da du zurückkommen. Achso, nein, das ist ja in Thailand dann, gell?
Hangover. Ich glaube, da haben die vorhin zu 20% fürs Rennen hin. Und 80% fürs Braccio.
Ja, ja, aber die Guardian, so, das habe ich schon gehabt. Ich fahre halt wirklich wegen dem Rennen hin.
Ja, er ist ja schon 50, Daniel, weißt
du? Ja,
das ist alles Gute. Weißt du, das ist jetzt einfach die Reifheit. Scheiße, ja. Mir fällt noch nicht einmal das Zurückblickend. Nein, ich war ja mit meinem Vater witzigerweise genau an dem Platz, was der, wo in der Mitte der Luftballon und, also Luftballon, sage ich schon, dieser Heißluftballon da ist und die Nachbildung vom Eiffelturm.
Und wir waren auf der anderen Seite drin. Ich meine, was ich mir genau schon möchte, Sphere, ein Konzert da drin war,
ja, okay.
Mega.
Ja, okay. Das Backstreet Boys?
Ja, natürlich.
Oder Take That?
Nein, da bin ich.
Oh, InSync?
Eine gute Frage. InSync? Nein, da mir nein, das sind Engländer. Das ist wieder was anderes. Das
fällt mir gerade. Oasis wird drinnen nicht spielen?
Nein, die taugen wir überhaupt nicht. Die waren mir nicht. Mir überhaupt nicht Oasis. Finde ich voll schlecht.
Ich schau. Ich finde eine Musik wirklich klasse.
Gibt ja einen Haufen Videos von YouTube.
Genau, in das Vier.
Ah, stimmt, YouTube waren drinnen, ja.
Ja, da gab es
ja, okay, das war schon cool.
Aber einfach das einmal anschauen war mega geil. Da ein Festl drin machen, eine Techno-Party, war geil. Schon davor da mit Glitzer in den Augen.
Glitzer in den Augen.
Ja, jetzt haben wir schon
wieder abgeschwiffen. Also, das heißt, sie haben 4 Tonnen Krabben aus Norwegen herbeigekarrt, nur weil irgendwer einen Scheiß gedruckt hat.
Ganz genau. Und das war auch wirklich um 2 oder 3 in der Früh, war das drum da. Wir haben schon alles vorbereitet. Wir haben, glaube ich, 20 Kippbratpfannen, also das sind so Riesengeräte, die man kippen kann, mit circa jeweils 50 Liter Wasser aufgestellt und zum Kochen gebracht. Und dann haben wir schon so eine Produktionsketten gemacht. Der eine hat, die haben wir eine, der andere, dann haben wir genauso viel Eisbäder in große Wannen gebaut, genauso viel, wie es Kipper gegeben hat. Der nächste holt es aus, tut es ins Eisbad. Und dann hat es eine Riesenschar an Leuten gegeben, die haben so 20 Paar Latex-Handschuhe übereinander bei den Händen übergestülpt und haben dann die Viecher zerlegt. Genau nach Procedure, wie es der Chef gesagt hat. Mhm. Die kleine von der großen Schere den kleinen Daumen weg, dann das Fleisch, also die große Schere aufknacken, dann das Fleisch aussehen, dann so und so würzen, bla 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 bla, in Schwanz halbieren und den Rückenpanzer aufheben als Deko.
Das ist die Fließbandarbeit.
Komplette. Und das hat alles Procedure gehabt. Die haben genau gewusst, wenn es in 10 Stunden diesen Hummer gibt, dann wird er genau mit dieser Beilung und mit diesen Anrichte-Procedures gemacht und das hat funktioniert wie nichts anderes.
Das heißt, ihr habt dann in den noch verbleibenden Stunden, das waren ja dann nicht mehr so viel, 4 Tonnen von dem Zeug verarbeitet.
Genau, Zeit, die wir eigentlich gar nicht hätten, weil wir sind ja nicht dazu nichts
da. Also jetzt, ja, ich meine, was geht bei einem Kilo Hummer außer, oder was hat ein Kilo? Eineinhalb Kilo
Hummer? Ja, einer war 2 Portionen.
Einer war 2 Portionen, aber du hast ja dann die Hälfte, weil die Karkassen musst du ja wegrechnen.
Nein, ums Fleisch ist gar nicht gegangen. Da ist nur 30% vom Fleisch hergenommen worden, da ist die Schere hergenommen worden und ein bisschen was vom Schwanzerl. Der Rest ist überblieben.
Also er kocht für
den Hummer schön, oder? Der Hummer hat 2 Scheren und zwei halbe Schwänze.
Ja, ein Schwanz, oder?
Und das kann ich verwerten und der Rest ist nichts mehr wert.
Was du sagst, da kommt das draus, eine Hummersuppen machen, Sondergleichen.
Also wenn du das kannst,
wenn du das kannst, ich wollte gerade sagen, wenn du das kannst, das ist Umami-Explosion. Und vor allem, jetzt stell dir vor, die Mengen, was du da einreduzieren kannst, da bist du der Ober.
Also, ich kann Kassen mitkochen,
wie schon. Bist du deppert, Alter.
Also, das habe ich geliebt, wenn ich irgendwelche Restaurants gearbeitet habe, dann so Hummerschü, Hummerfond oder Hummersuppen machen und dann mit dem Krabben, also mit dem Fleisch drinnen von der Schere. Boah, das ist geil. Mega geil.
Ja, du darfst nicht überlegen, wenn du das sagst, was könnte man mit dem und dem machen? Weil, was haben wir mit dem Filet gemacht, was überblieben ist? Weil am Sonntag hat es dann Rinderfilet gegeben von irgendwo, ganz exquisit. Also, und wie gesagt, du hast einen gewissen Prozentsatz braucht an die Ware, die es gegeben hat, und der Rest ist hochkant entsorgt worden. Da hat es so große Mülltonnen mit 1200 Liter, die waren grün, und da sind die Lebensmittel reingefallen. Und wir haben das ganze Filet genommen, der blöde Burm, und nehmen das Ganze und beißen bei jedem einmal in der Mitte, ab, im Mittelstück, im Rest, und schmeißen es rein.
Ja, ich glaube, bei solchen Veranstaltungen oder in solche Ligen, wo die spielen, da wird so viel da nicht gehabt. Also Food Waste, wie man es heute so nennt, ich glaube, das gibt es noch in den Ländern, wo es gar keine Rolle spielt, das ist brutal.
Absolut. Ist Geld spielt bei Pädagleider deswegen keine Rolle, weil wie gesagt, wenn du da jetzt 2000 Leute mit 5000 Euro hast, ich meine, irgendwie das aus.
Das kostet ja gut die Logistik. Weißt, ich war ja bei der WTC auch mal zwei Jahre mit und bin mit denen mal rumgefahren und das ist halt nur viel mehr low-budget-mäßig, aber trotzdem, da, was die Organisation, die Teams, was im Vorhinein schon organisiert werden muss, und auch für die Küchencrew, was das muss alles organisiert werden, das sind ja hunderte Leute im Hintergrund. Also logistisch ist das schon faszinierend, was da abgespielt.
Absolut. Aber mittlerweile eine Kamade Wiesen, ein Procedure, das rennt durch.
Ja, und was, wie rennt das halt am Flugzeug? Das darf mich auch schwer interessieren, weil man sitzt ja nur meistens in einer Holzklasse, also ich sitze meistens in einer Holzklasse, weil man kein Business-Ticket leisten will. Wenn die Clubs so teuer sind, spare ich mir das lieber das Geld, weißt du. Und jetzt sehen wir, wie rennt das so? Wenn wir Normalsterbliche in der Holzklasse sitzen, dann kriegen wir aufgewärmte Sachen, die einfach schon alle fix fertig drin sind, die werden nur mehr aufgewärmt. Aber warum braucht man dann einen Koch? Das ist dann für Business Class oder was? Wie kann man das verstehen?
Es ist so, ich habe die Formel 1 hier nur nebensächlich gemacht, so ein paar Mal in der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und da habe ich nämlich, die Ausbildung ist absichtlich unten in der Zentrale, damit du siehst, wo der Wahr herkommt. Weil wie ich vorher erzählt habe, mit dem Griller, wo da die Leute nur abraten, diese Waagerl mit den kurz, ganz scharf abrotenden Fleischstücken, die werden dann in den Ofen geschossen, also in den Chiller, da wird innerhalb von 10 bis 20 Sekunden auf 3 Grad abgekühlt und das zum Beispiel das Filet, was ich dann auf 10.000 Meter Hecken zubereitet habe, der hat eigentlich nur einen Bratvorgang, einen ganz kurzen, scharfen gehabt und das restliche Fleisch war komplett roh. Und das war dann mein Stichwort. Das habe ich zuerst in der Ausbildung auch noch zuerst noch zubereitet, dass ich weiß, wo es herkommt. Und dann habe ich oben arbeiten können. Weil im Flieger kannst du eigentlich alles machen, du darfst nur nicht braten. Weil mit dem Braten, weißt du, mit dem Fett und so weiter, kann von der Hitze eine Flamme entstehen.
Also, das könnte sich entzünden praktisch durch irgendwas.
Genau. Und das heißt, wir haben Heißluftöfen. Da, wo auch die fertigen Gerichte mit den Alutöcken für den Pöbel zubereitet wird. Mit denen dieselbe Öfen habe ich auch. Ich habe nur eine größere Küche, also größer, 1,5-2 Quadratmeter, also wirklich komplett eng. Und mit dem arbeite ich. Und dann habe ich halt, und dann mache ich aber nicht nur einen Koch, also einen Cookie, weil im Flieger bist du immer der Cookie, sondern machst da einen kompletten Servicechef, weil der Stargast von der Business Class, der fühlt sich halt, weißt du, ich habe so ein französisches Highball aufgehabt, weißt du, was bis zum Erbeischlobby hängt wie ein Barett.
Kann man richtig vorstellen.
Und Kochjacken, alles drum und dran.
Also, aber du bist alleine.
Als Koch bin ich alleine.
Ja. Okay, aber die in der Business Class, die haben ja auch ein Menü, die können sich was aussuchen, ja, oder? Du hast dann wahrscheinlich zwei Vorspeisen, Zwischengang und Hauptspeisen,
ja, da, glaube ich. Ich stelle mir einmal vor, beim Einigen gebe ich mir jeden die Hand.
Okay.
Weißt du, dass das deswegen exquisiter wirkt. Nachdem jeder sitzt, nachdem es heißt Passenger completed, dann setze ich mich, dann gehe ich durch die Leute durch, gebe ihnen die Karten und gebe ihnen Empfehlungen. Mhm. Und jetzt kommt der springende Punkt. Bei der 777 haben wir 40 Sitzplätze für Business Class Leute und wir waren fast immer voll. Jetzt hast du aber nur.
Da hast du ja einiges zum Da.
Ja, jetzt hast du aber nur, hast du mal 23 Filet. 12 Kabeljau, und mit 7 Veggie. So, jetzt kann es da passieren, wenn es blöd hergeht, dass ich 10 Veggie da habe. Und da brauchst du ein Gespür. Und das ist ja das, was du lernen musst. Ich habe nie ein Essen zu wenig gehabt. Und du darfst aber die wichtigsten Passagiere nicht vergessen. Die Piloten. Weil das sind deine besten Freunde.
Sind die nicht mit den Stewardessen beschäftigt?
Ja, oder mit dem Cookie.
Weil. Yes. Die echten Beziehungen ja, spielen genau. Sich hinter der Tür.
Wie heißt der Club? Der Highflyer Club, oder wie?
Nein, der One Mile High Club, oder? Der Mile High Club.
Irgendwas aus der Mile High Club. Gehst du schon dazu zum Club? Also Wichsen geht nicht, gell, Dani?
Damals schon.
Ach so, okay.
Ansonsten gehöre nicht dazu.
Wichsen lassen.
Was?
Und wichsen lassen.
Also, das hätte der Mile High Club.
Kommt drauf an, ob man von draußen durch die Tür mit der Hand reinkommt. Das wäre aber auch lustig.
Gibt es so einen geilen Witz, aber ich weiß nicht mehr, wie der geht.
Apropos. Ja. Wollen wir zwischendrin mal einen Witz einstreuen? Daniel, du hast gesagt, du hast irgendwas Nettes an der Hand. Müssten probieren?
Ja, mit unseren Freunden.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, genau, also liebe Grüße nach Deutschland, einfach kurz mal weghören. Und dann würde ich sagen, dann würde ich mir sagen.
Wieso hat keiner gesagt, dass es um Deutsche geht?
Also Entschuldigung, Spoiler-Alarm. Hallo, Erwin. Dann würde ich mal sagen, Jingle ab.
Flachwitz der Woche.
Leg los.
Also. Ein gut betuchtes, altes Ehepaar kommt nach Salzburg in ein Reisebüro. Also ein deutsches Ehepaar kommt nach Salzburg in ein Reisebüro.
Ja, da haben wir schon.
Und sagt,
traut sich gar nicht aussprechen.
Mein lieber Herr, wir würden gerne denselben Skiurlaub machen wie letztes Jahr. Selber Ort, selbes Hotel, selber Skilehrer. Sagt der Reisebüroangestellte. Ja, werte Dame, wo war denn das? Sagt, ja, das weiß ich leider nicht mehr. Ja, und wie hat's Hotel geheißen? Ja, das weiß ich leider auch nicht mehr. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, der Skilehrer hatte 2 Hinterlöcher statt nur einem. Sagt der Reisebüroangestellte, von wo wissen Sie das jetzt? Ja, am letzten Tag traf er seinen Skilehrerkollegen und der fragte ihn, und wie geht's denn mit den 2 Arschlöcher?
Okay. 2 Hinterlöcher.
2 Hintertürchen.
2 Hintertürchen. Ja, ich meine, es ist kurz vor Weihnachten, gell?
Ja, genau. 2 Türchen
sind. Wer die Tür 2 aufmacht.
Und ich verstehe noch nicht. Ich verstehe noch immer nicht, wie das geht mit den 2 Arschlöchern.
Und du hast jetzt bewusst gesagt, ein Reisebüro in Salzburg. Weil der Mann ist auch im Reisebüro, gell?
Ja. Reisebüro, es ist ganz sicher kein echter. Also.
Der Witz ist erfunden und ist basiert nicht auf Realität.
Natürlich, genau. Es ist völlig fiktional.
Zwinker, zwinker.
Genau. Und wir sollen, glaube ich, ja dazu sagen, dass wir Satire machen.
Genau, wir machen ja, immer nur Satire.
Genau. Und nur so, dass wir es auch mal gesagt haben. Ja. Und es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist nur viel wichtiger.
Genau, es gilt die Unschuldsvermutung. Bis die Gegner bewiesen genau, worden ist.
Bis wirklich das, also zweifelsfrei. Apropos zweifelsfrei, wir haben schnell mal nachgeschenkt. Ah, ja, Herzblut. Genau. 22, jetzt arbeiten wir uns auf.
Das ist schon der erste Weltmeister, oder?
Das ist genau der Transeko, der im Jahr 24 den ersten WM-Titel geholt hat. Nämlich Naturtrüb.
Sehr fein.
Was gibt's für geile Geschichten vom Flieger? Hast du irgendwas Scharfes erlebt?
Ja, und dass wir auf unsere wichtigsten Gäste zurückkommen. Das heißt, ich habe mir natürlich, also wenn's wirklich nicht wo du auf der Nullsuppe hergeschwommen bist, dann hast du genau gewusst, machst du das mit den Piloten gut, dann geht es dir im Aufenthalt bei der Destination auch gut. Und jetzt habe ich natürlich, bevor einmal die ganzen Gäste gekommen sind, einmal ins Kabin, also ins Cockpit, einmal 2 Speisekarten reingebracht und habe einmal die besten Schmankerl schon mal reserviert. Und dann stehe ich halt da und muss schauen, dass ich eine komplett unterbefüllte Speisen, also ein unterbefülltes Angebot, den Leuten antrage, was
also
vielleicht
mit deinen Empfehlungen kannst du steuern praktisch.
Ja. Dann bin ich schon hingegangen und habe, wenn ich gewusst habe, uiui, der Fisch geht gar nicht, dann empfehle ich gleich mal am Flieger auf 10.000 Meter Hegen, empfehle ich den Kabel ja frisch von da und da und hin und her. Und
wenn ich, frisch aus Norwegen?
Ja, frisch gefangen, jetzt gerade.
Wir kommen gerade von Nigeria, passt.
Und ich bin fast 2 Jahre geflogen und hab ein einziges Mal was zu wenig gehabt.
Ist eigentlich in der Höhe, dass du von Kochen her was beachten musst, dass du andere Garpunkte hast?
Nein.
Oder ist das alles schon so genau eingestellt, das Ganze, dass da nichts mehr schief gehen kann oder schief gehen darf?
Nein, es ist, also du brauchst Erfahrung, aber es ist eigentlich Kochen wie unten am Boden. Es gibt ja die Gerüchte, man muss ja Tomaten soft dringen, weil die Geschmacksnerven bei 10 Meter anders sind. Oder man muss überwürzen, weil der Geschmack besser rauskommt. Das ist alles Bullshit.
Ich war zum Beispiel letztes Jahr auf der Zugspitze und bin mit Küchenchefs angesessen oder mit Küchenleiter. Und der hat gesagt, du schmeckst bei Erna in 2000 irgendwas Meter Höhe, schmeckst du Salz viel mehr. Also für jemanden, der sehr salzig schmeckt. Oder umgekehrt, nicht salzig. Nein, ich glaube salzig. Er hat gesagt, dass du anderes Geschmacksempfinden hast.
Also ich möchte euch jetzt nicht da irgendwie runterholen, aber es gibt sogar Studie zu dem Thema, dass tatsächlich die Geschmacksknospen, also das Empfinden des Geschmacks in höheren Höhen, und deswegen wird der Tomatensaft auch so viel drungen, erstaunlicherweise sich verändert. Ich sage jetzt nicht, dass es so viel besser oder schlechter wird, aber witzigerweise wird auf 10.000 Meter Höhe, glaube ich, 10-mal so viel Tomatensaft gesoffen wie am Boden.
Das stimmt.
Ja, das ist definitiv. Und ich glaube nicht, weil er so super ist, sondern weil es irgendwie Teil des Erlebnisses ist. Und ich finde auch, mit Salz und Pfeffer drinnen, ich finde das wirklich gut.
Ich meine, ich mag den Tomatensaft hier unten auch, aber viele Leute mögen
hier unten gar nicht. Tomatensuppen.
Ja. Es ist genau, es wie ein kalte Gazpacho.
Gazpacho ohne Würze
halt. Genau.
Also nur mit Tomaten.
Ja, aber ich finde, es ist wirklich gut. Das taugt mir jetzt mal. Ich meine, wenn zufällig irgendwo ein leicht destilliertes Kornbrändchen, auch Wodka genannt, vorbeirennt und sich da ergießt drinnen, ist eine blöde Geschichte.
Wir hätten sie mal in Dubai auf dem Flughafen lassen. Der Pilot hat ihn einsteigen lassen.
Cool.
Habe ich das schon mal erzählt?
Wie hast du das geschafft?
Weil ich fast eine Flasche Wodka gesoffen habe und aufenthalt.
Und hast du zuschauen lassen?
Nein, aber meine Geh hat man es ja
bist
ganz leicht gemerkt.
Wirklich? So ich benannt?
Völlig benannt. Ich habe eine Zwischenlandung gemacht, sind wir von Osaka, glaube ich, gekommen. Oder Macau, irgendwo da im Osten oder Singapur, ich weiß nicht mehr ganz genau. Irgendwo sind wir heimgeflogen von den Rennen und Flug hat voll Verspätung gehabt. Nimmst du mal eine Flasche Wodka mit, wird aber günstig und dann nur für daheim. Die hat einfach nicht lange gedauert, habe es aufgerissen. Und mit meinen Kollegen habe ich angefangen zum Trinken, die sind irgendwo hingegangen und ich habe mir die Flaschen dann reingekippt, einfach innerhalb von 3-4 Stunden oder sowas. Komplett schmerzbefreit, ich weiß nicht warum.
Schlaft man ja besser.
Dann schlafen wir besser, genau. Dass ich beim Heimfliegen die letzten 5 Stunden von Dubai bis nach München sind wir gelandet, da sind wir mit der A380 geflogen. Mega geil immer gewesen. Und da habe ich so einen Radierer zusammengekriegt. Liebe Grüße an meine Eltern, falls sie es nicht wissen.
Sie wissen es.
Und da ist dann der Pilot gekommen und hat mit mir geredet und die wollten mich fast einsteigen lassen. Und dann habe ich mich niedergesetzt und da habe ich so Chinesen in mir sitzen gehabt. Die habe ich dann eigentlich, ich glaube, dass ich es lustig unterhalten habe, aber das war dann nicht ganz so. Und da ist der Pilot dann nur mehr gekommen und gesagt, wenn wir zusammen ist, dann haut er mich raus. Und dann habe ich geschlafen bis heim. Also
hat es doch funktioniert.
Eigentlich hat es doch funktioniert.
Zum Schluss. Ich muss sagen, diese Strategie mit, man trinkt jetzt nochmal gut was, bevor man einen Langstreckenflug macht. Oder früher ist es ja noch gegangen, wie ich bei der Microsoft war, da sind wir ja öfter Amerika umgeflogen und das ist schon, weil wir sind nämlich Seattle umgeflogen, das ist echt ein weiter Hatscher. Es ist eher so ein 10-11 Stunden Flug. Und dann haben wir gesagt, was stellen wir uns in die Bay, wir sind auch trotzdem Holzklasse geflogen, aber sind wir uns bei den großen Flieger, da gibt es sowieso so Zwischenbereiche, wo so kleine Küchen sind sozusagen oder wo zumindest so Herrichbereiche sind. Und dann haben wir gesagt, da stellen wir uns hin, schnappen wir Flaschen Jacky oder irgendeine Flaschen Rum und dann holen wir uns über die Cola von dort und zahlen nicht irgendwas, aber dann haben wir uns über zu zweiter Flaschen Jacky oder eine Flaschen Rum reingewichst. Wenn du das schnell in einer Stunde machst, und vorher am Flughafen vielleicht noch ein, zwei Pirouetten vorher, da hast du richtig am Bicken. Und ich kann dir sagen, mit Cola funktioniert es neben dem Schlafen. Weil wenn du nämlich da so 10 Cola dazu reinwickst, sitzt nämlich da aus Gescheitern in der Marün und kannst nicht schlafen.
Und super ist, wenn du einen Fensterplatz hast und du glaubst, du bist jetzt der ganz der Coole und hast da ein Bier nach den anderen rein. Und du musst mit mir so alle halbe Stunde über die Leute drüber kreuen und du gehst dann richtig am Zeiger.
Also das vor allem Langstreckenflug hast du ja meistens 5 bis 6, 7 Stunden schlafen oder zumindest bockfinster drinnen und dann kreist du, ja genau, da kannst du eigentlich 3 Freunde in ganz kurzer Zeit machen.
Ja.
Aber jetzt kommen wir mal weg von der ganzen Flying Chef Richtung dem Thema, du hast das Thema Restaurant schon angesprochen, das lasse ich jetzt sogar noch mal eins hinten. Ich habe das kennengelernt über deine Soßen. Wie bist du auf die Idee gekommen, eigene geile Soßen zu machen?
Ja, genau, war vielleicht so. Am Anfang, du hast jetzt erst mit Lokal angefangen. Also McGill hat zuerst entstanden
oder geht viel früher los.
Du hast Soßen gemacht.
Und zwar nach Do & Co. habe ich mir gedacht, jetzt war ich in der ganzen Welt, jetzt suche ich mal konträr was daheim. Jetzt habe ich Fernweh gehabt, das habe ich gestillt, unter Anführungszeichen Heimweh gehabt. Dann ist mir der Andi in Fortfürst gekannt. Und dann habe ich mich beworben beim Andi, beim Schwarzen Adler.
Bei mir und beim Roland halt.
Genau. Ja. Und habe da 1,5 Jahre, glaube ich, gearbeitet. Und habe da voll viel kennengelernt in der à la carte Küche. Das habe ich so nicht kennt, also in einem guten Restaurant à la carte rausgehauen und das mit Roland richtig super gemacht, mit Andi einen super, super Co-Chef gehabt. Also wirklich war eine geile Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt will ich mich aber weiterentwickeln und habe dann die Matura nachgeholt, habe dann Abendschule
gemacht. Respekt, cool.
Habe mir ein Jahr Bildungskarenz genommen und habe in dem einen Jahr alle 4 Fächer gemacht und mein Deutsch, Englisch, Mathe, was super gut gegangen ist, da in Mathe ist mir voll der Knopf aufgegangen, aber das vierte Fach war Lebensmitteltechnologie und das ist meine Liebe heutzutage. Ich liebe also die Chemie und das ganze Wissen ist ein Wahnsinn.
Ja, da kenne ich auch, wenn der mag auch Lebensmittelchemie extrem gern.
Nur hat halt der Direktor von der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels das überhaupt nicht cool gefunden, dass da so ein Wappler daherkommt und in einem Jahr die Matura noch macht und dann HTL-Status hat. Und dreimal darfst du antreten. Und beim ersten Mal war ich mir schon sicher, dass ich das eigentlich schaffe. Also das war extrem viel Stoff. Das waren viele, viele dicke Mappen und du hast eigentlich alles aufs Wort genau kennen müssen. Und dann hat er mir beim ersten Mal alle fliegen lassen. So, dann habe ich wirklich ein paar Monate gewartet, habe wiederholt und lasst mich auch mit Bomben und Granaten. Ich bin mir vorgekommen, jetzt kenne ich nichts. Lasst mich auch fliegen. Und dann habe ich schon wieder woanders gearbeitet, weil da war das Jahr vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich verhatze mir jetzt nicht meine Deutschnoten, meine Mathe-Noten, meine Englisch-Noten wegen dem Anfach und dann ist alles für den Hugo. Dann ist alles nichts mehr wert. Und dann habe ich so viel gelernt, dass ich mir gedacht habe, der kann mich nicht mehr fliegen lassen. Dann grad, ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 war, aber mit hohen Waschel bestanden. Und das hat mir eigentlich so taugt, dass ich dann gesagt habe, gehe einen Schritt weiter und studiere das. Und melde mich bei der FH und frage, ob ich Lebensmitteltechnologie studieren kann. Und das, und dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht, weil, weißt du, als mit der B-Matura, sage ich jetzt einmal, bist du ja nichts mein Studiengangsleiter, der hat uns allen gesagt, er könnte den ganzen Studiengang mit 40 oder 50 Leute hat er gerade aufgenommen, alle mit HTL-Absolventen mit einem Notenschnitt von 1,0 aufnehmen. Tut aber nicht, weil wir einen Misch drin haben. Wir Gymnasiasten da haben, wir HTLer da haben, wir Leute mit nicht so guten Noten haben. Und für das hat es halt eine Prüfung gegeben. Die hat ein paar Stunden gedauert und die hast halt durch bestem Wissen und Gewissen machen müssen. Und das hat bei mir passt und ich bin aufgenommen worden. Jetzt hat es nur ein Problem gegeben. Also, nein, Blödsinn, jetzt hätte ich was verwechselt. Ich habe dann ein Jahr studiert und dann hat der Prokurist vom Backerl drin bei uns eben Vorlesungen gehalten und das hat mir so taugt, was der so gemacht hat, dass ich ihn gefragt habe, ob wie das ist mit dem Job und hin und her und dann hat er mich halt gefragt, wenn ich was suche, brauche ich mich bei ihm melden. Und dann hat mein bester Freund von der FH, der war der Gescheitste überhaupt, der hat uns allen geholfen in Chemie, in Zellbiologie, nein, nicht Zellbiologie, in Chemie, in Mathe, in allem, was man irgendwie braucht, in Physik, der hat allen Mädels, und das war eher ein weiblicher Studienzweig, allen geholfen.
Wird der einen Studienzweig nochmal genau kassen?
Sag ich dir nicht. Als Schutz.
Piep. Du, ich glaube, Daniel, die haben es geschrien.
Ja, und jedenfalls hat der ist dann an Zellbiologie, das war übrigens eine Klausur, die ich zu 100% geschummelt habe. Ich habe alle Seiten fotografiert und habe mir es
unter, nie sagen.
Unter, beim Sessel und zum Schoß geklickt und habe das durchscrollt und habe durch, durchgeschummelt und habe sogar gute Noten gekriegt. Und er hat es nicht da, ist gefallen, ist bei der Wiederholung gefallen, dann hat er Nachprüfung gehabt und ist vom Studiengang geflogen.
Der Gescheite.
Der Gescheite, der uns allen geholfen. Und das hat mich so aufgeregt. Aber es wurscht, das war
nicht so. Eigentlich voll wahrgenommen, ist der vorstellen, einer, der hat es voll drauf. Übrigens, sicher haben wir auch gehabt, muss ich vorstellen, wir haben den Besten gehabt, der uns geholfen hat bei Statistik und Mathematik, war bei uns wirklich die richtig geschissenen Fächer. Ja. Und den Hund haben sie in Englisch und so auf der Tacken gehabt, dass der Hund in Englisch gefallen ist. Dabei war das, besser gesagt, so wurscht, aber eben halt doch nicht wurscht, weil Business ist halt in Englisch. Aber der Hund war so gut drauf und dann haben sie den Hund in Englisch geschossen. Ich meine, das war voll arg. Da habe ich gesagt, ich habe den besten Mann, der uns alle eigentlich den Arsch gerettet hat, glaube ich, 4 Semester lang, wegen so einem Kack fliegen lassen. Da mir vorstellen. Entschuldigung. Also,
auf jeden Fall habe ich dann, habe mir das so angeführt, dass der es geschafft hat. Ich habe übrigens auch eine Nachprüfung gehabt, sozusagen. Und dann ist halt mein Chef von Packerl drin. Und den habe ich dann angesprochen, ob das spruchreif war. Ich habe gesagt, kann sofort anfangen. Dann habe ich eine Bewerbung gehabt und das Gute ist, ein Geschäftsführer von Packerl drin kennt meine Mama voll gut, weil die seit 20 Jahren alle Reisen bucht. Und jetzt hat sie das da ein bisschen vermittelt und ich war eigentlich bei Packerl drin sofort drin und habe im Entwicklungslabor einen super Posten gekriegt, dass ich gesagt habe, passt, ich höre mit dem 3. Semester auf und fange bei Packerl drin an. Das Blöde war nur, dass ich parallel mit Packerl drin mein Lokal aufgesperrt habe. Da hat es nämlich, das ist nämlich mein eigenes Geschäftslokal, also vom eigenen Haus. Und da hat es ein paar Strudeln gegeben und da war ich ein bisschen verantwortlich, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, habe ich zu meiner Oma gesagt, die mittlerweile leider schon verstorben ist, ich merze den Schaden, der da entstanden ist, aus und nehme das Lokal selber. Da habe ich dann einen Stangengeld in den Tank genommen, habe da monatelang oder teilweise halbes, dreiviertel Jahr umgebaut.
Aber was war das Problem, was du bei Packerl drin jetzt so nebenbei dein Lokal aufsperrst?
Ja, ich habe bei Packerl drin Gleitzeit gehabt. 40 Stunden von 7 bis 16 Uhr waren so die Stammarbeitszeiten und ich habe halt um 6 Uhr angefangen und habe 3 aufgehört. Also damals, am Anfang habe ich erst um 6 Uhr aufgesperrt. Dann habe ich um 18 Uhr ins Lokal reingehört. Habe dann, weißt du, wenn ich um 3 von der Arbeit aufhöre bei Packerl drin.
Am Anfang ist es so richtig lang gegangen, aber nicht im Lokal.
Ja. Dann fahre ich heim, dann fahrst du eine halbe Stunde, dann gehst du schon duschen, dann musst du das Fleisch machen, Einkauf, musst alles vorbereiten, Salat schneiden, zack, 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 alles. Um 6 Uhr sperrst du auf. Und das war nur eine kleine Spelunken, da haben wir keine 50 Quadratmeter gehabt. Das war richtig cool. 5 Tisch und ein Bar und alles, was du halt irgendwie alleine schaffst. Und da bin ich halt bis ewig, teilweise bis 1, 2, 3, 4, 5, teilweise durchgemacht, im Lokal gestanden.
War das aufgesperrt? 14 oder 15?
16.
16 hast du aufgesperrt?
16.
Ach so, 16, okay.
Ich habe im Jänner 16 bei Packerl drin angefangen und am 1. April 16 lokal aufgespielt.
Darf ich dich was fragen, wenn du jetzt zurückblickst, mit der Weisheit des Zurückblickenden, war da die kleine Quetsche mit 50 Quadratmeter lieber, wie das, wie es jetzt ist?
Nein, da Okay. Stehst du mit dem Rücken zur Wand.
Okay.
Da erreichst nichts. Das ist, das hat, das ist nett, aber ist, das hat Ablaufdatum.
Okay.
Naja, klein und fein, es war schon ein Charme gehabt. Ich meine, die Vergrößerung war besser, definitiv. Es viel mehr Raum bietet das Ganze. Aber es hat trotzdem was gehabt, weil du hast die Tropfen drin und irgendwie war es wie eine kleine Familie dazu. Ja.
Aber Küche ist die gleiche, Hocken ist die gleiche, nur du bespürst halt wahrscheinlich jetzt viel mehr, oder?
Ja, ich habe jetzt da einmal Karten angeschaut von 2016. Ich glaube, da haben wir 5 Burger gehabt. Jetzt haben wir, glaube ich, 18.
18 Burger, echt?
Wow.
Also da. Drum, wie ich sage, du stehst mit Druck, die Küche kann dir nicht mehr bitten, ich kann dir die Vielfalt gar nicht bitten. Und darum würde ich das niemals so klar lassen, auch rückwirkend.
Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal auf das Thema Soße zurückkommen, weil so habe sozusagen ich die indirekt kennengelernt, weil ich war zwar bei dir öfter essen, wahrscheinlich warst du sogar in der Küche, ich habe es aber einfach nicht gewusst.
Nein, ich glaube, da war der Daniel schon weg, wieder näher gekommen sind, wenn man es mal so sagen kann, war das eigentlich eher zum Schluss von unserem Lokal,
glaube ich. Ich bin dir näher gekommen.
Ja, so ungefähr. Wie ich mich gebuckt habe. Du hast den Schlüssel fallen lassen.
Jetzt zeige ich dir in Zukunft nur mehr die 2. Mit den 2 Arschlöchern. Hey, wenn du den siehst, weißt du genau, was Sache ist. Soße. Wie kommt man darauf, dass man Soße macht?
Ja, also in der Zeit, wo ich eben die Nachprüfung von der Lebensmittel-HTL gemacht habe, habe ich am Golfplatz in Kempten gearbeitet. Mit zwei guten Freunden von mir als Küchenchef. Das war der Hannes Eitenberger, der das vielleicht eher hört. Und mein Günther Höfer. Und da haben wir eine richtig coole Sauce gehabt, also so eine Pfefferoni-Sauce. Das war, die hat alles gehabt. Jeder hat es gleich einmal essen können. Das war schon scharf, aber nicht so, dass die zerreißt. Aber die hat einen Geschmack gehabt und das hat man so taugt. Und auf das hin habe ich dann mit meinem Studium und mit meinem Know-how, was ich dann so chemisch und nicht nur produktspezifisch, sondern auch, weißt du, was muss auf einer Etikette draufstehen, Sensorik haben wir gehabt, weißt du, das sind lauter so breite Bänder, was du alles lernst. Eine Sauce entwickelt für die Ewigkeit, also irgendwas, weißt du, was die Haltbarkeit hast, was ihr Brückstellmuster oft 8-9 Jahre aufgehalten, damit ich weiß, wie ich verhalte es sich. Teilweise war eine Sauce nach 3-4 Jahren noch voll gut, geschmacklich, auch von der Würze und vom Salz, genau wie vor 4 Jahren, nur die Farbe halt durchlassen musst. Ist ein Grund für Verderb. Wenn die Farbe noch blass wird, ob das Produkt eigentlich gut ist, verdorben. Also es sind viele Aspekte. Und da haben wir halt, die Sauce hat mir so taugt, dass ich gesagt habe, hey, die will, das war, wenn ich mal ein Lokal habe, da tue ich die Sauce rein. Und jetzt kommt es ja. In dem Lokal, also im Golfplatz in Kempten, da bin ich auf den Burger gekommen. Weil wir haben voll gut aufgekocht. Wir haben, also vom Schack sowieso das beste Gulasch überhaupt. Aber es war halt Hausmannskost, aber wir haben die Essen rausgeschnitzt, alles mit Top-Qualität, richtig cool. Und dann hat der Chef gemeint, er muss einen Burger auf den Garten tun. Mit fertigen Patties, fertigem Brot und hin und her. Und also mir ist der scheiß Burger so am Arsch gegangen, so extrem am Arsch, dass ich das und das Orgestern, dann kommen die Schnösler Golfspieler, sag ich jetzt einmal, von jung bis alt, also wirklich 80 plus.
Ja, wir haben da einen Golfspieler, gell?
Ja, nein, aber ich sag nur, aber die.
Ich spiele nicht aktiv. Hab's ein Glück. Bist du Sponsor? Glück, weil sonst hätte ich jetzt snobbisch meinen Rücken zeigt mit dir.
Ja, dann kommt der her und sauft einen Wein, hat Flaschen 200 Euro kostet und dazu frisst er einen Scheißburger. Das hat mich so aufgeregt. Du kennst das eh, das Eis machen. Jeder liebt es. Immer die scheiß Eiskarten, 20 verschiedene Eissorten und hast gerade einmal zusammengerannt, bekommt das die nächste Bestellung. Und sowas beim Burger auch. Du hast, wenn es überhaupt nicht reinpasst hat, haben die da einen Burger bestellt. Und dann habe ich gesagt.
Warum Gastronomie war so schön, wenn es die Gäste nicht gab?
Ja, das ist einfach.
Das ist ein Ansatzspruch, oder? Gastronomie war so schön, wenn es keine Gäste nicht gab. Wenn es die Gäste nicht gab. War vielleicht ganz ein guter, ja.
Ja. Dann habe ich halt so Blätter hergekriegt, weil ich habe eigentlich nie vorgehabt, dass ich mich selbstständig mache. Nie. Das war wirklich nur, weil sich das mit meinem Geschäftslokal ergeben hat. Und weil ich da einen Fehler ausmerzen wollte. Aber dann habe ich gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, damit diese Scheißbürger, weil die freuen mich so an und hin und her. Und dann ist das halt spruchreich geworden. Und dann habe ich angefangen, aus einem Burger was zu zaubern. Also nicht nur Hischnetz, sondern den zu perfektionieren. Und dann und da ist ja nämlich der Hauptaugenmerk am Burger, ist meiner Meinung nach die Sauce. Number one die Sauce, Number zwei das Brot, Number drei erst Fleisch und Käse und Salat.
Ja, spannend. Da würde mich interessieren, was andere Leute davon denken. Weil ich glaube, dass sicher viele Leute sagen, ist erst das Fleisch. Aber ich sehe das andere, das Feeling fängt schon beim Semmel an, oder beim Weckerl, was Burger, Bann ja. Sagt man ja. Und das ist ja auch alles vom Eglisier, vom Bäcker, von uns aus Großmünster, muss man auch dazu sagen.
Genau.
Also extra gemacht mit deinen Ideen, deinen Vorgaben, wie es zusammen ist, habt ihr gemeinsam entwickelt, oder? Das ist ja auch
genau.
Ganz eine geile Idee.
Ich habe zum Beispiel bei Backerl drin bin ich draufgekommen, hey, das Currybrot, das war ein Brot, das ist geil, da müsste man eigentlich ein Bann draus machen. Und da gibt es Streiche, die Tigerstreiche, die macht das, wenn du das vor dem Bochen aufs Brot draufsteigst, dann bricht es so aus, dass es ausschaut wie so Tigerflecken.
Mhm.
Und das ist ein volles Aroma mit aus Leindotter und Leinsamenpulver und das ist flüssig, das streichst drüber und das hat ein Aroma, also wirklich, wer noch nie bei mir war, esst das Curryband, das ist das Geilste überhaupt.
Was ist denn ein Leindotter?
Leindotter sind kleine Samen.
Okay, war nicht gewusst.
Ist ein Superfood.
Schön.
Superfood.
Und so war der Tag schon nicht umsonst.
Wollte ich gerade sagen. Dann wieder alles gerettet. Dann kannst du wieder, ins Bett gehen.
Ja, und dann haben wir halt gesagt, Allerdings braucht man auch irgendein Markenzeichen. Wir haben vom ersten Tag an eigentlich schwarzen Sesam auf dem Brot statt dem weißen. Das hat es damals noch überhaupt nicht gegeben. Und so habe ich halt vom Backerl drin viel mitgenommen von der Entwicklung, weil ich im Entwicklungslabor war. Wir waren ja 1:1 mit 20 Bäckermeister in der Arbeit. Also wir haben da Sachen entwickelt mit Sachen gearbeitet, die erst in 3 Jahren in Fachzeitschriften gestanden sind, dass das jetzt auf der Messe vorgestellt wird als super Aroma. Mhm.
Darf ich dich da mal kurz was zwischenfragen, weil es wird die Backaltrin ja immer ein bisschen, wie soll man das sagen, hingestellt, so als der böse Backmischer. Und alles, was aus Backmischung daherkommt, das kann nichts sein.
Naja, das muss ich komplett dementieren. Backaltrin hat erstens einmal der alte Augentoppler einen Haufen entwickelt, erfunden, was ganz ehrlich, die Bockrippe.
Kohlspitz ist ja Erfindung vom Augentoppler. Ja.
Und seien wir sehr ehrlich, fahren wir ins Ausland, fahren wir nach Amerika oder nach China oder nach Saudi-Arabien oder irgendwo. Heutzutage gibt es schon das internationale Essen, aber die Backkultur, die kommt aus dem Herzen von Europa. Frankreich mit den Croissants und Baguette. Wir in Österreich, wir sind gesegnet mit hunderte Sorten an Schwarzbrot.
Und das gibt es auf der ganzen Welt nirgends.
Das gibt es ja nirgends. Du kriegst ja überall einen Schaß, der einfach nur lang haltbar sein muss. Und da hat der Augentopf, also mein Backer drin, richtig was weitergebracht. Und die Bockmischung, die da die Backer drin verkauft, die ist ja nicht schlecht. Der garantiert nur, wenn du das kaufst und nach dem Procedure, wie wir das vorgeben, machst, wirklich auf die Sekunde kneten und etc., dann hast du zu 100% Garantie, dass er das immer, das einmal immer so groß ist, immer so ein Volumen hat, immer so.
Der Backer drin liefert den 173 Länder oder 153, ja. Irgend sowas, ganz wild. Also die sind ja multinational unterwegs. Also das ist wirklich, wirklich höchstens.
Nein, das war ja, ich sage ja, ich würde in die Kerbe gar nicht reinhauen, deswegen frage ich ja, weil normal man nie einen Insider kriegt, der da mal ein bisschen reingeschaut hat. Weil es wird immer gebasht. Ich kenne ein paar, die sagen, Alter, diese ganzen Bockmischungen, die überall daherkommen, die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Ich glaube, das allein wird jetzt wohl nicht sein, weil ich meine, ich weiß nicht, welchen Anteil sozusagen Bockmischungen bei Bäckereien haben, aber ich würde mal sagen, schon nicht zu gering, oder?
Ich glaube, dass fast jeder Bäcker fast keine selber nicht mehr, das Korn schrottet und die Bock mit die Sachen aussetzt. Ich glaube, du hast die meisten mit Bockmischungen arbeiten.
Und schau mal, du hast die Garantie, dass einmal Produkt einmal tipptopp ist.
Und die Sicherheit vor allem.
Du bist ergiebiger, das heißt, du bist effizienter. Ja. Weißt du, jeder muss sparen, sind wir froh, dass es gibt, die Bäcker. Und du kannst dir aus der Bockmischung, es gibt Leute, die haben, hast du mal 100 Bäcker, die in Original Kornspitz vom Backerl drin haben. Und in alle 100 schmeckt er anders. Warum? Wenn sie es alle gleich machen, dann müsste ja jeder gleich schmecken. Ist aber nicht so. Weil jeder Bäcker gibt nur seinen Senf dazu.
Also individualisiert das Ganze. Aber auch wenn du die Backmischungen hast, du kannst ja auch dein eigenes Brot mit der eigenen, mit dem eigenen Mahlwerk auch noch machen.
Genau.
Wäre auch noch möglich, oder? Dass du für die Standardsachen die Backmischung hast, einfach kein Kopf,
das ist
ein Gelinggarantie, ein Semmel, das passt. Und dann machst du ein fancy Brot. Du sagst, du tust dir selber deinen Korn schrotten, das, du hast das selber zusammenstellen, ist ja nur mehr möglich, oder?
Ganz das Ganze. Klar.
Aber das ist ein bisschen dein Signature-Brot und das andere ist einfach die Massenware, wo du keinen Kaffee haben willst.
Und darum, mit meinem Brot, was ich von Mäckels her kriege, da machen wir schon so einen großen Sprung im Vergleich zu den anderen.
Liebe Grüße an Stefan vor allem.
Und danke.
Nein, Stefan ist auch ein cooler Typ, aber der Spätzl von uns. Und ich glaube, dass das schon so ein bisschen ein Einstellungsmerkmal ist. Das Fleisch natürlich von der Region, das kriegst du immer frisch. Die Buns werden nach deinen Vorstellungen, die du gemeinsam entwickelst, gibt es kein zweites mehr auf der Welt.
Genau.
Finde ich voll geil. Und dann natürlich die Soßen, was wir zuerst gerade angesprochen haben. Das ist ja auch so, bei den Soßen, glaube ich, hast du sogar mal in der Max-Halle einen Wettbewerb von der Rewe gewonnen? Oder was
genau, war das? Genau, das war der Vor-Game-Changers-Festival.
Vor-Game-Changers, genau.
Da habe ich mich beworben, da hat Rewe so einen Startup-Pitch gemacht. Und da waren eh ein paar so Starlights, so wie der Prokop und ein paar andere dabei. Und da hast du eben, so wie bei 2 Minuten, 2 Millionen, so 2 Minuten deine Idee und deine Erfindung präsentieren
können. Hast du gemacht, Hula-Hoop-Tanz oder was?
Also, so Zöpfe-Klatscher, Mund auf, Augen zu, jetzt kommt was Gutes.
Wir flüssigen Kern.
Ja, aber ich finde... Und das heißt, dort bist du mit dieser Sauce, von der du zuerst gesprochen hast, war das dann genau
die? Das war die scharfe Sauce, also die habe ich dann also das hat dann noch 2-3 Jahre gedauert, also bis ich die komplett fertig entwickelt habe. Und ich glaube, das war 2019, also da hat es lokal schon 2-3 Jahre gegeben, habe ich den Startup-Pitch gemacht und da ist sofort das okay gekommen.
War die Duty Sauce, oder?
Nein, die Vulcano.
Ah, die Vulcano Sauce
war es. Genau. Und da war mein USP eben das, dass eine scharfe Sauce ist, die aber nicht so schwul ist wie Hot Ketchup, aber auch nicht so arg wie so ein
Sriracha oder sowas.
Ja, oder so ganz extrem, so wie so eine Habanero-Sauce oder irgendwas. Sondern das ist genau so ein Zwischending. Das heißt, ein nicht scharf Esser kannst mit der richtigen Dosierung voll reinhauen und der richtige Scharfesser, der sagt wahrscheinlich, boah, das ist mir ein wenig zu müde, aber liebt es ja.
Und das stimmt, war so, ja, kann ich nur bestätigen.
Und das war der USB, den ich gehabt habe und den habe ich gefressen. Und dann habe ich gesagt, passt, wir sehen Sie nächste Woche in der Zentrale in Schwächert und dann reden wir über Details. Und seitdem, da bin ich dann nochmal gewisse Zeit, einmal in der Woche, weil am Montag auf die Nacht kriegst du die Bestellung, wie viel Soßen das brauchen. Und am Mittwoch muss zwischen 9 und 12 in Wien sein und die Soßen anliefern. Und ich habe das alles selber gemacht. Ich habe mir freigenommen vom Lokal. Und hab mit dem Bus, da habe ich noch einen D5 gehabt.
Da hast du dann noch hinten in deiner kleinen Küche hast du die Soßen gemacht.
Ja, sowieso, da haben wir noch am Montag auf die Nacht, ich hab nicht 1000 vorgemacht, weil da hat es Bestellungen gegeben, 12 Stück. Also eine Chargeneinheit waren immer 6 in einem Karton. Und da hat es gesagt, dass 2 bestellen. Oder auch 300 oder 800. Und wenn das dann eben so viel war, dann habe ich mal eine Nachtschicht eingelegt und dann habe ich halt. Bin ich einkaufen gefahren und habe Soße produziert. Ganz, also frischer geht's nicht.
Das aber das heißt, du hast die Soßen wirklich in der Küche gemacht. Mhm. Ja, aber wie füllst du die aus? Hast du Abfüllmaschine gehabt?
Mittlerweile habe ich eine.
Aber zu der Zeit ja nicht, oder?
Alles.
Ja, aber wie hast du das angefühlt, oder? Ich meine, mit einem Spritzsauger oder?
Mit verschiedenen Techniken.
Ja, aber ich bin jetzt schon neugierig. Wie macht man das? Jetzt muss das auch nicht mehr machen.
Da gibt es einen Trichter, da drückst du mit dem Daumen drauf, dann fährt so ein Stecken hinterher und dann.
Das Witzige ist, den nehme ich auch. Weißt du, für was ich den nehme? Für so Marmeladsachen und so, die so ein bisschen dickflüssiger sind, weil du kannst relativ gut dosieren, machst zu, flappt, machst zu.
In der Sekunde kommt nur ein Tropfen und fertig.
Ich habe mein Rühmarmelade mit dem gemacht, weil da kannst du die Degeln relativ gut.
Kann mich erinnern, wann
ja, aber da wirst du ja wahnsinnig, wenn die da 1000 Flaschen bestellen.
Ich weiß nicht, da bin ich mal hintergekommen und
fuck,
ich,
Alter, 1000 Flaschen in der Nacht produzieren.
Vor allem, du musst die Flaschen kaufen. Weil die hast du nicht
sagen. Genau, du hast ja die Hardware nicht einmal da, dass die Etiketten musst du einmal da haben.
Dann musst du das heiß anfühlen.
Ja, genau,
das dann musst du es etikettieren, dann musst du nur das MHD draufschreiben.
Originalverschlüsse.
Dann musst du den Karton aufpacken und dann musst du auf die Karton noch überall den Ehrencode, den Strichcode draufpicken, damit der das von der Weiden schon kennen kann.
Das hast du schon drin gehabt bei uns.
Da musst du einen Lieferschein schreiben.
Bist du, Mobile?
Warst du nur dabei, wie wir die Soßen gemacht haben beim Modler? Ja.
Aber jetzt retrospektiv betrachtet, okay, es klingt für mich so, als wäre die Reise mit der Rewe jetzt gerade nicht mehr so oder.
Ja, ist ja so. Dann ist das halt immer ein wenig mehr geworden. Und dann bin ich vor einer großen Entscheidung gestanden. Entweder ich spekuliere jetzt, dass es wirklich mehr wird, muss mindestens 200.000 Euro in die Hand nehmen, wenn ich eine Räumlichkeit finde, wo ich das investiere, weil Halle bauen oder so, da bist du nur einmal bei dem Doppelten. Dann mache ich das vielleicht, muss das Lokal aufgeben, weil beides geht nicht. Und dann kommt vielleicht das Billigprodukt, X Budget, wie du letztens gesagt hast in einem Podcast, oder irgendwas anderes, und sagt, du, danke fürs Gespräch, aber wir haben jetzt dein eigenes Haus. Und das dürfen sie.
Ja, und dann
ja, natürlich, gesagt, so entstehen ja sozusagen die Nachbarsachen.
Und weg bist. Und dann habe ich einen Haufen Schulden, kein Lokal mehr. Und keine Soße mehr.
Aber darum habe ich gesagt, wenn du sowas machen darfst, weil die Idee war ja wieder vor ein, zwei Jahren mal, dass du dich auf Soßen vielfalt mehr konzentrierst, weil du hast ja mittlerweile mehr Soßen, was du im Lokal verkaufst. Also wenn du mal hinfährst, nehmt was mit, Trüffelsauce, Vulkanosauce, Duty-Sauce oder ein paar Soßen. Aber ich würde das dann so machen, dass du über die Online-Kanäle das direkt vertreibst und verschicken. Das geht heutzutage schon einfach und du bist nicht mehr von einem zweiten abhängig. War meine Meinung da noch.
Ja, mittlerweile habe ich Abführanlage, also es geht schon. Also 1000 Flaschen. Glaube ich, wenn ich wirklich nichts anderes tue, würde ich schon am Tag schaffen.
Aber das heißt, okay, die Rewe, aber hat sich das, ist es ein bisschen eingeschlafen einfach oder hast du dann.
Nein, ich hab unterbrochen. Also ich sage bewusst nicht aufgehört, sondern unterbrochen. Ich habe jeden Tag die Chance, dass ich sage, so, nein, da bin ich wieder. aber ja.
Der Tag hat noch 24 Stunden, Dani.
Ja, den Rest mache ich in der Nacht.
Genau.
Wenn du Mittag durcharbeitest, dann hast du 25 Stunden.
Das heißt, wo kriegt man aktuell deine Soßen?
Also, ich habe mich jetzt auf eine ganz scharfe Sauce spezialisiert, weil wir haben jetzt verschiedene. Also jetzt hören wir auf, wir haben das McDaniels Gewürzketchup, wir haben die Barbecue-Sauce, wir haben die Duty-Sauce, das ist so eine klassische Burger-Sauce auf Mayo-Basis mit Essiggurkel als Haupt-Ingredient. Dann haben wir die Trüffel-Mayo, dann haben wir die Volcano-Sauce, die nicht so scharfe Chili-Sauce, dann haben wir die Voodoo-Sauce, die extrem scharfe, aber so scharf, dass ein guter scharfes löffeln kann, mit einem richtig guten Geschmack.
Und das ist ja schon würzig.
Voodoo. Ja.
Das ist schon gut würzig.
Und, habe ich auch nicht vergessen, nicht, das sind einmal die mit Etikett auch viel. Ich habe schon mehrere, aber die gibt es halt nur für mich beim Burger, für einen Season-Burger oder so. Und ich habe mich jetzt vor einem Jahr ein bisschen auf die Hausaufgabe gemacht, dass ich mich jetzt auf die Voodoo-Sauce versteife. Weil das ist ein bisschen einfacher, weil das Volumen von der Flasche nur die Hälfte ist. Die hat 250 Milliliter. Das heißt, da kriege ich einmal, wenn ich aufhöre, einmal das Doppelte raus. Also einmal für mich nicht deppert. Und die kommt so gut an. Die kommt so gut an. Ich glaube, ich brauche gerade im Monat 100 an die paar Stellen, wo ich es gerade vertreibe. Und das ist hauptsächlich bei mir im Lokal. Dann beim Andi und bei der Sarah beim Barbershop in Grasmünster, weil die haben einen super Merch-Shop und einen Produkt-Shop für ihre Pomaden und Co. Da stehen sie. Beim Glotzhele bei der IQ-Tankstelle stehen sie jetzt im Holzhaus 1. Das ist so ein regionaler Supermarkt, sag ich jetzt einmal.
In Bad Heu.
Und beim Cookie, beim Raffi im Kino stehen sie auch. Und da habe ich so ein Display, das ist so ein Kartonaufsteller. Da haben 24 Platz und da fahre ich alle paar Wochen einmal durch und bestücke noch. Und freue mich, dass die Leute sehen. Das ist nicht gewinnorientiert.
Sind was für Dorfladenbox war? Oder ob das
passt ja, das da dazu? Ich habe meinen Podcast auch gehört und passt nicht, weil die Chilis importiert werden.
Okay. Aber das ist nicht das Entscheidendste. Aber ja, ich weiß genau, auf was du aussehen willst. Aber da du ja sehr viel Arbeit einsteckst, wäre die Wertschöpfung sicher über 50%. Das glaube ich schon. Das Rohprodukt vielleicht nicht, aber die Wertschöpfung schon. Aber die Frage ist, ob man das will und ob man sich dort zirkt. Das ist die Gretchenfrage.
Ja.
Ich meine, irgendwie trotzdem ein bisschen schade, dass da Pause ist, weil natürlich eins ist schon gut, Verbreitung und das ganze Ding in die Welt auszutragen, ist natürlich schon cool, muss man ehrlich sagen. Das machst du mit dem Beef Tartar.
Ja, aber ich meine, ich hab's ja schon angekündigt, der Dani ist ein Tausendsasse. Du machst ja, ich hab das schon ein paar Mal gesagt, ich darf die Caterings ein bisschen zurücklassen und die mich aufs Lokal konzentrieren, weil ich das sehe, was Caterings für Aufgabe bedeuten, weil ich das sehe, wie du zwischen dir und Ange um und um wetzt und schaust, dass du alles unter Kontrolle hast. Das ist ja Wahnsinn, was du hackelst und der Arbeitspensum ist phänomenal. Aber ich glaube, alles geht nicht. Soßen, Catering, Lokal. Ja, du musst entscheiden. Ich schätze mal, ist das auch ein großer Grund.
Warum. Dumme Frage, was bringt mehr? Soßen produzieren und mit der Rewe irgendwie sich mit dem Teufel ins Bett legen? Entschuldigung, dass ich das sage, aber mit dem Handel, das ist ein Tanz mit dem Vulkan, das ist ja so. Oder Caterings machen?
Ist ja so. Das mit den Soßen, ich bin dran. Ich tue halt alles immer wirklich, wie du sagst, Andi, zwischen Catering, zwischen Lokal, zwischen Familie, weil wir zwei kleine Töchter und Feuerwehr und Co. und alles drum und dran.
Und die Gemeinde bist da.
Und Gemeinderat bin ich auch. Und
das ist ein Wahnsinn.
Und da schaue ich, dass ich auch die Soßen weiterbringe. Zum Beispiel habe ich jetzt durch eine Partnerfirma, ein Freund von mir, die Eiermacher GmbH, die unterstützt mich da jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt ein Zertifikat kriege, dass ich das veräußerlichen kann. Das heißt, für diese Voodoo-Sauce, wo ich eben vor einem Jahr jetzt richtig Gas gegeben habe, sage ich jetzt nochmal, weißt du, das passt. Ich habe gleich gesagt, ich will eine Analyse haben für Verderb, für Scoville, für ob beim Etikett alles passt.
Lebensmittelsicherheit.
Komplette Sicherheit. Und wie sagt man, dass ich es halt veräußern kann, offiziell. Das braucht nämlich Rewe oder Spar. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade im Renner. Vielleicht kriege ich das die Woche noch. Also wirklich, also ich bin da so am Renner und sollte, so wie es mein Plan ist, dass das eben in den nächsten Wochen da alles, also einmal das eine Produkt zu 100% fertig ist. Darum habe ich mal fürs Neiche gefragt, dass ich weniger Caterings mache. Dass ich mein Hauptaugenmerk auf Lokal und Familie und die Soßen stelle. Und aus. Nur mehr ein paar Goodies.
Natürlich von der Reihenfolge zuerst Familie, dann Lokal und dann spritzen wir noch ein wenig Soßel in die Flaschen. Also nur, dass wir mal...
Ich habe stundenweise aufzüchtet.
Liebe Familie, ja. Ihr seid immer vorne. Also nur so als Tipp.
Ich kann nicht sagen, 12 Stunden Familie und dafür nur 7 Stunden Lokal, das funktioniert nicht. Wir wissen alle, dass wenn es 12 Stunden sind, dann ist es das Lokal und dann erst, sagen wir mal, 6 Stunden Familie und dann 2 Stunden Soßen und dann 4 Stunden schlafen.
Ist auch die Amelie, oder? Die ältere Amelie,
ja.
Ist ja die Teufel da im Lokal immer da, oder?
Das ist, ja, wird's was kennt. Ja.
Übrigens, da muss ich eher mal die Lanze brechen. Ich glaube, ich habe letztes Mal bei dir einen Entenburger gegessen, kann es sein?
Ja, genau. Bio-Ente.
Okay, voll geil.
Ich mein, das ist richtig geil.
Ja, richtig geil. Und ich muss ehrlich sagen, sowas kriegst du auch fast nirgends, vor allem nicht in der Qualität, und das hat mir richtig gut geschmeckt, habe ich gesagt. Also, und dann, wenn man solche Sachen isst, versteht man auch, was der Unterschied zwischen einem überlegten, konzipierten Burgerlokal und einem, der halt einen Burger hat. Also das, glaube ich, das, also ich zumindest ist ja, das meine persönliche Meinung.
Ich habe das schon oft gesagt, ich finde es ja total scheiße, wirklich. Mich kotzt das richtig an, wenn jede Scheißwinden einen geschissenen Burger hat. Weil du fährst in irgendein Hofbräuhaus, dann fährst in das Brockosthaus, dann fährst in ein Restaurant und alle bitten das Burger. Weißt du, und das ist der Zeit geschuldet und dann siehst du den Burger, wenn er vorbeigeht zu dem anderen Tisch beim Einigen, wenn es am Tisch wart, siehst du schon und da kriegst du schon Spring am Buggy, weil der Hund schon so trocken ausschaut. Weißt du, nur, dass es ihn gibt, weißt du, dass dabei sind, wenn sie die Bands wie ein Bredel oben drauf liegen, weißt du, und da so laut schaut. Ich finde es einfach nicht wichtig, dass jeder einen Burger auf der Karte hat. Wenn er einen geilen Burger macht, kann er machen, aber die meisten kaufen alles zu. Kaufen die Bands zu, was auch nicht schlecht ist mittlerweile. Ja, es gibt schon wirklich gute Sachen, aber ich finde, dass nicht jedes Lokal, es passt nicht zu jedem Lokal. Und wenn du dich spezialisierst, wie du, oder zum Beispiel der Gasburger, der hat mir vollgas taugt. Das war der Oktober?
Goat-Tober.
Goat-Tober, genau. Das war der Gasburger. Und das hast du auch von der Region irgendwo, gell? Das von
Mohl, genau, oder was? Vom Ziegenzuchtverband Oberösterreich.
Ach so, ja.
Gibt es so eine Aktion, damit sie die Ziegenprodukte ans Volk bringen. Ja. Weil man muss echt sagen, ist jedes gleich mal angeschreckt von der Ziege. Aber da gorselt nichts, also da hammelt nichts. Das ist ein Top-Fleisch, der Ziegenkäse, der warme, mit dem Speckmantel, den ich dann oben drauf lege, Stadenschäde. Gesunder Hinschmelzen.
Das klingt schon richtig gut. Speck. Klingt jetzt schon richtig. Warte, ich sag mal schon. Siehst du
Sie haben mit den Schockschalten kommen.
Und da haben wir eben voll viele Kooperationen mit ganz vielen regionalen Vereinen und Organisationen und das ist einfach voll schön.
Ich meine, du bist ja auch schon im Ort, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur, weil du komplett tätowiert bist. In Dani kennt, glaube ich, im Ort, es gibt keinen, der in Dani nicht kennt. Also, ich muss auch einmal dazu sagen, du wirst auch Mimi genannt, wenn er mal irgendwo hört, eigentlich die meisten nennen die Mimi.
Genau.
Und kommt ja von Kindheit her, glaube ich, gell?
Du bist erzählen die Geschichte, dann kann jeder
erzählen. Bitte erzählen, weil
dann brauche ich vielleicht ein paar Leute nicht mehr verzählen.
Schickst dann einen Link und sag, Huch zu, Zauberer.
Genau.
Listen.
Minute 83, bitte zuhören. also, ich habe eine große Schwester und einen großen Bruder. Und sozusagen war der Junior, der Kleine, der Mini, der Kleinste. Und mein Bruder ist nur ein Jahr, ein Monat und einen Tag älter wie ich. Somit hat er schon geh kennen, wie ich noch gekrabbelt bin. Er hat reden kennen, wie ich noch genuckelt habe. Er ist in den Kindergarten gekommen, wie ich gerade einmal geh gelernt habe. Er ist schon ein Jahr in den Kindergarten gewesen, wie ich in den Kindergarten gekommen bin. Und hat noch vor dem Kindergarten, das wie er sprechen gelernt hat, das Mini nicht ganz aussprechen können, weil er gerade reden gelernt hat. Und hat immer so Mini gesagt. Mimi, Mimi. Und hat das immer wiederholt, weil natürlich so wie Mama, Papa, Mimi, Mini, wiederholt sich gern, gell, liegt da schön auf der Zunge. Jetzt hat er immer Mimi gesagt. Und wie dann ich nachgeguckt bin im Kindergarten, waren wir gemeinsam in der Nebengruppe. Und wie sie gefragt haben, na, der Bruder sagt, ja, der Mimi.
Der Mimi, so ist das entstanden.
Also ist das wirklich so bald picken geblieben von dem, dass er eigentlich noch nicht aussprechen hat, Kinder. Das ist nämlich wirklich lang, gell.
Das ist wirklich lang. Ganz heute und nicht gescheit sagen, Mini.
Liebe Grüße, Robert.
Nein. Und jedenfalls, dann kommst du im Flickschirm. Selbe Geschichte. Er ein Jahr vor mir. Und dann bin ich. Und so ist es
geblieben. Ist eigentlich auch lustig, weil sein Bruder, der Robert, ist ja indirekt ja ein bisschen mit der Wirtsgeschichte verbandelt. Nicht nur wegen Dani, aber weil seine Frau ist ja, mit der haben auch schon einen Podcast geführt. Steffi von Hüttmer.
Ah, jetzt
mich voll der Großschwägerin, ja. Das hast du gar nicht gewusst gehabt, oder?
Nein, ich meine, was der, wenn sie sich scheiden lassen am Land, dann sagen sie wieder Bruder und Schwester.
Meistens, ja. Also.
Aber ja, also, war mir noch nicht bewusst, aber jetzt kenne ich mich aus. Ja,
so schließt aber, sich der Kreis.
Also, das heißt, der Mimi ist entstanden aufgrund eines noch nicht aussprechfähigen Mini. Also, ob du jetzt richtig wie ein Mini schaust, nicht aus, er schaut ärger aus wie der Stürmski, muss man vielleicht kurz erklären, wie die Sixtinische Kapelle war, also richtig angemeint. Da muss ich jetzt einmal kurz akustisches Bild zeichnen, wie der Herr Stürmer ausgeschaut hat bei der Käfig voller Nahen oder beziehungsweise Zirkusparty. Ach so. Seine Rolle war nämlich sozusagen der Gewichtstemmer und Boxer mit einem Feinrippleiberl. Voll zurbeckt, eine Monobraue aufgemalt, also er hat ausgehört, wirklich wie dieser Comic vom rosaroten Panther, wo der Boxer oben die Monobraue drauf hat.
Mit derselben Frisur.
Dann hat er im Bart so nur so oben und seitlich abgehabt.
Ein Strizibart,
sondergleichen. Und dann hat er Boxhandschuhe umgehängt hat und er hat ausgehört, Alter, wie wenn der Boxer aus dem Zirkus daherkommt. Ich hab Tränen gelacht. Ich hab gesagt, es kann niemand diese Rolle so spielen. Niemand.
Heute jetzt krieg ich das Foto.
Ja. Halt die Fresse. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wow, wie der Rest ausgeschaut hat von der Feier.
So geil, Alter. Es war einfach so schön.
Das war noch vor dem Dresstausch.
Ja, wir haben meinen Dress nicht getauscht.
Ah, stimmt, du hast das
bemerkt. Ich hab nicht meinen Zustand vom Nüchtern so voll zutauscht.
Slowly but steadily.
Ja, so ungefähr.
Slowly but steadily. Aber wenn du jetzt sozusagen einen Tipp abgeben müsst, Daniel, für Leute, die sich selbstständig machen, weil du bist der Tausendsasser und ich meine, der Tag hat trotzdem irgendwie nur seine 25 Stunden. Ich meine, was würdest du der Welt mitgeben zum Sagen, okay, was würdest du wieder machen und was würdest du vielleicht nicht so machen?
Ich sage mal so, grundsätzlich, wenn die Motivation nicht da ist, wenn du selber zu 100% nicht weißt, dann überdenk das lieber noch einmal und lass die Finger davon. Und erst wenn du so richtig überzeugt bist, dann mach's unbedingt. Weil dann hast du die Leidenschaft und die Dings.
Boah, da muss ich jetzt aber ganz kurz einmal nicht widersprechen, mit dem sagen, weiß man vorher wirklich, was man da tut?
Ja, das Herz und das Hirn
müssen. Aber weißt du, was er sagt? Er sagt, wenn dir was einfällt, schlaf einmal drüber. Dann denk nochmal nach, dann überlegt er nochmal ein paar Mal die Details, dann schlaf nochmal drüber, dann überlegt er nochmal Details und dann los.
Genau, dann
hau ich drauf. Sagst, oder du machst es nur ärger, du machst diese drei Tage, dann machst du eine wirtschaftliche Planrechnung und dann los das. weil so, man muss ehrlich sagen, ich glaube, statistisch gesehen, 8 von 10 Startups gingen unter. Ich glaube 8 oder 8,5 sogar. In den ersten 3 Jahren sogar.
Du weißt eh, dass die Gastronomie nur mein eigenes Level ist.
Von wahrscheinlich 9 von, ja.
Das ist ein Thema. Aber
dritte Variante gibt es auch noch. Du saufst dich vorher und sagst zu deinem besten Spätzl, wir sollten eine Bar gründen.
Das ist auch ein Klassiker.
Und als erstes braucht man einen coolen Namen.
Genau, als erstes braucht man einen coolen Namen. Ja, genau. Und eine geile Kellnerin.
Und
du hast den Raffi gehabt. Genau. Der Raffi hat bei Ermland gearbeitet. Kino, Cookie.
Ah, der Raffi.
Ja, aber der lang
so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis. Genau. So wird der Kreis über Gräser, kommt mir vor. Es ist wie so ein Verwandtschaftstreffen.
So ungefähr, ja. Aber wir haben schon richtig lustige Partys drin gehabt bei dir. Wirklich. Und wir haben schon einige Bier. Und das Arge ist ja das, ich muss dazu sagen, der Dani verkauft ja mein Tatar. Was sehr gut geht, hat er gesagt, das sind wieder einige gegangen. Und der Dani sagt oft zu mir, na, passt schon, trinken aber Bier, die gehen auf mich. Das ist für den Stürmer immer so ein ganz ein gutes Zeichen.
Großer Fehler, wenn es irgendwer heißt, die Bier gängen auf mich, genau. Ja, dann schaust vielleicht aus nach 10 Bier und denkst du, erstes und letztes, irgendwann war schlecht. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz, weil ich hinter dir gerade was blitzen sehe. Ich habe eine ziemlich coole Aktion mit dem Emil, also unserem Schnapsbrenner, der in der Folge 8,
67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
Genau, Let's Make Schnaps Great Again oder so, haben wir es genannt. Habe ich eine coole Aktion jetzt ausgemacht mit ihm. Wir machen ein gegenseitiges Unpack, ich glaube im Februar. Also das heißt, naja, wenn einer zum Beispiel im Februar bei mir einen Karton Flamboy kauft, kriegt er eine Flasche Zirm geschenkt. Mhm. Und wenn bei ihm einen Karton Zirm kauft, kriegt er eine Flasche Flamboy geschenkt. Geil. Also so richtige, weil dann kann man nämlich unser neues Getränk, diesen Flamboy Zirm, eigentlich, da braucht man wirklich nur einen Namen dafür, Zirm Rosé sozusagen, das ist wirklich nicht schlecht. Und wir arbeiten an einem Karton für eine richtige geile Kombi, aber das ist gar nicht so trivial. Also ich glaube, da werden wir noch ein paar Monate brauchen. Aber auf jeden Fall, er hat sich gemeldet, er hat übrigens ein voll geiles Video über uns gemacht.
Habe ich gesehen.
Ja, voll geil. Mich voll gefreut. Also an dieser Stelle mal liebe Grüße an den Emil, den Siebten, der eigentlich nicht Emil heißt.
Matthias
heißt.
Das ist auch geil. Hast du die Folge, musst du auch machen, weil das ist wirklich ein cooler
Film. Den Hund haben sie sein ganzes Leben.
Der erste, oder wie?
Nein, jetzt gerade aktuell.
3 Wochen.
Ah, okay. Muss ja vorstellen, den haben sie nur so Spoiler-Alarm, den haben sie sein ganzes Leben Emil genannt, obwohl er Matthias heißt.
Weil seine Vorfahren
alle Emil geheißen hat und weil er Emil das Siebte eigentlich in einer Schnapsbrenner-Generation war. Und
er hat sogar in sein Schulzeugnis Emil stehen gehabt.
Obwohl er Matthias heißt, wie geil das ist denn das? Das ist mega.
Das musst du mal zusammenbringen. Das ist mega geil.
Also das heißt, Fokus, Family, Burgerlokal, Soßen. Und ich freue mich auf die Soße übrigens. Ich kenne die Voodoo nicht. Ich kenne, glaube ich, bloß den Klassiker, den du vorher gehabt hast. Die scharfe, aber noch nicht so tödlich scharfe. Wie ist das genannt? Hilf mir.
Vulcano,
genau, die kenne ich. Aber ich glaube, dann steht es bei mir schon. Ich glaube, mehr habe ich wirklich nicht kennt. Ganz Andy, schlimm eigentlich.
Hast du einen Karton Vulcano? Kriegst du Flaschen, wo du gratis.
Gut, hey, uns erklärt. Und der Tag war nicht umsonst.
Und du hast schon mal sogar die kleinen Piccolo schon mal gehabt vom Andy, gell?
Ja.
Das ist lange mal lang gehabt.
Boah. Viele, Tausende.
Tausende nämlich.
Ja, da haben wir sicher.
Ah, wirklich? Tausende.
Hast du ein paar hundert
Karton, ja, ganze Paletten, glaube ich.
Vor 3 Jahren oder so?
Ja, die, und die haben
wir. Piccolo, was weißt du gemacht hast?
Ja, schon, aber ganze Paletten, wirklich.
Die Opfer, was war das?
Ja, das ist der Flamboy. Da schon hinter dir steht er weiter oben, ein bisschen oben rechts.
Ah, so andere. Ein goldenes Etikett, ein glitzerndes.
Nicht. Aber ich habe immer noch den kleinen Piccolo gehabt.
Ich weiß gar nicht.
So, und da haben wir jedenfalls.
Anyways.
Wie haben wir den genannt? Irgendein Wortspiel mit Transecco. Und da haben wir so einen Art Hugo Aperol-Verschnitt, also einen spritzigen Ding gemacht. Und ist voll gut angekommen. Also, wir haben, glaube ich, 80%, dann ist es ein bisschen zurückgegangen, aber 80% von der Flaschen haben wir innerhalb von ein paar Monaten alle Ratzifatzi verbraucht.
Cool.
Wir könnten einfach mal hingehen, zum dann in nächster Zeit was essen gehen und dann
die
Soßen durchprobieren.
Bin bereit.
Ich probiere das Bier, du probierst Soßen. Ich finde eine coole Arbeitsteilung.
Bier geht auf mich, Andi.
Yeah! Tagt mir schon wieder. Haben wir schon wieder einen Deal ausgemacht.
Geil.
Nein, aber was hast du für Zukunftspläne, Daniel? Vielleicht, dass wir zum Abschluss nochmal reden, was hast du wirklich so geplant? Ich meine, außer jetzt ein bisschen von den Caterings zurückgehen, wo es natürlich viele Leute nicht gefreien wird von unserer Umgebung, weil die kennen dich ja und buchen dich ja sehr oft für Caterings, gerade unsere Musikvereine. Aber ich glaube, solche Sachen wirst du vielleicht eh weitergeben.
Nein, also wir werden Catering ganz aufhören kannst du sowieso nicht. Aber ich würde intelligenter zu- und absagen, damit ich halt ein bisschen mehr Zeit auch für die Weiterentwicklung habe. Dass ich mehr im Lokal bin und trotzdem mehr Zeit habe für die Entwicklung der Soßen. Und ich habe halt, mein großes Ziel war halt, irgendwann einmal eine voll professionelle Apfelstation, wo man wirklich eine Warenannahme und eine Warenausgabe hat. Und in der Mitte ist die Produktion.
Und muss ich nur mal dazu sagen, du hättest das sogar mal vorgehabt, expandieren, gell? Du willst mal in der Verena oder du willst da auch mal Lokal machen.
Genau, da habe ich Angebot gekriegt. Riesen Geschäftsfläche, ich glaube 300 Quadratmeter. Und da waren wir eh beim Spar in Salzburg in der Zentrale, also für die ganzen Einkaufszentren, wo ein Maximarkt drin ist, das gehört halt der Firma Spar. Und da hätten wir ja einen super Deal ausgehandelt. Es war halt massiv riskant gewesen, weil bei so viel Quadratmeter
300 Quadratmeter
bist du schon fünfstellig in der Monatsmiete. Und das nur in einem kleinen Einkaufszentrum, sage ich mal.
Boah, bist du Mobit.
Hätte ich mich verbrennen können und ich habe halt dann, da, auch meine Frau hat mir da ein bisschen, ist mir da gut zur Seite gestanden und hat gesagt, dass ich mir das, also ich habe mir das nicht ausgeredet, aber ich mir das eh gut überlegt habe. Und dann habe ich gesagt, nein, da war ich glaube ich 4 oder 5 Jahre in dem Business und da denkst du, jetzt musst du groß werden.
Reiß ich alles nieder.
Jetzt brauchst 10 Standorte gleich und was ich. Und das bricht aber meistens knack.
Wer ist McDonald's? Ja.
Übrigens, jetzt hat er in Inzersdorf vor ein paar Jahren McDonald's aufgesperrt. Die habe ich gar nicht gekannt. Habe ich gleich im Profil geschrieben. Wegen Namenrecht. Das ist der McDaniels. Weil ich war in Kirchdorf als Erster.
Ja, aber Donald's Daniels.
Aber wenn wir die zurückgeschrieben hätten und das zu einer Glocke gekommen wären, das hätte man vielleicht 100.000 Euro gekostet. Aber weltweite Medien.
Das ist
weltweite Medien.
Oder das dämpfende Glas, das du gar nicht mehr schnaufen kannst.
Wahrscheinlich. Oder auch das.
Aber weltweite Medien.
Ja. Kann natürlich sein, die goldene
Möbel. Da ist nichts zurückgekommen.
Aber geil finde ich eigentlich Etikett, wo drauf steht, ist ja Hauptstraße 1 und da steht Prime Road 1.
Das ist ja geil. Ja, das ist wie bei Apple, was der praktisch Prime Road 1.
Da habe ich das englische Wörterbuch rausgehört. Ich habe geschaut, was heißt denn Hauptstraße? Prime Road.
Ah, schön. Na, geil.
Aber wir haben einen wichtigen Punkt noch. Den haben wir noch.
Ich denke es mal jetzt. Ich meine, auf die vergessen wir nicht.
Okay.
Aber auf jeden Fall, was ich noch mal sagen will. Ich glaube, ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgendein Voodoo-Sauce dazu gemacht. Senf kann man jetzt nicht sagen. Tust du eigentlich Senf in deine Burger rein?
Es ist nur ein Senf in der Duty-Sauce drin.
Okay, siehst du, das war mir jetzt gerade eingefallen. Ja, jetzt schaut hin zu McDaniels in Grenzmünster, das Burgerlokal, was es seit neun Jahren gibt und eigentlich den Zahn der Zeit getroffen hat, kann man mal so sagen. Wirklich reserviert es vor, weil es gibt da immer zwischen 6 und 8 ist ganz, ganz schwierig, da einen Platz zu kriegen. Bis 8 ist Küche, aber jetzt durchgehend, gell, Öffnungszeiten
genau. Sind
von
11 bis 11.
11 bis 11, aber Küche gibt es von 12 bis 8.
Ja, von 11 bis 8.
Von 11 bis 8, genau. Schaut einmal hin, probiert die Sachen durch, probiert den Currypan, das ist wirklich geil. Wenn es wieder mal einen Gasburger gibt, genießt den, taugt mir eigentlich extremst gut. Wir könnten auch mal eine Frischfleisch- und Natursekt-Tisch machen. Wir könnten uns damit treffen und einfach richtig schön wegbrennen.
Ja. Sozusagen einen Table.
Roundtable.
Ein Roundtable Dance.
Ein Roundtable Dance, ja. Aber die Stangen, für was wir brauchen, die müssen gebaut werden.
Naja, du, da der Daniel auch so ein Schmalbigter ist, kennt er sich aus.
Also, auf die Tisch haben schon mehrere nicht tanzt.
Stimmt eigentlich, ja. Und zum Schluss wollen wir natürlich von jedem Stammgast von uns wissen, was seine Henkersmahlzeit und sein Henkersgetränk ist. Und da wollen wir dich jetzt fragen, wenn du jetzt morgen ins Gras beißt, in den berühmten Holzpyjama einspringst, was daraus da wünschen zum Essen, zum Trinken?
Boah. Jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Das ist eine richtig gute Frage. Also, ein Burger war es, glaube ich, nicht, aber es war definitiv Fleisch. Und ich hätte mir gedacht, ein Filet Rosini.
Bitte erklär mir, was ein Filet Rosini ist.
Geil. Filet Rosini ist eben das Filet, Rinderfilet, ja. Wo es halt herkommt, das muss ich halt dann noch aussuchen, mit einer gebratenen Gänseleber.
Gänsestopfleber
mit Preiselbeer.
Rundherum oder?
Nein, oben drauf gekriegt, Scheiben.
Ah, oben drauf, ja. Okay. Okay. Und, so wie Kräuterbutter.
Ja. Genau, nur ein bisschen größer dimensioniert.
und mit ein bisschen mehr.
Heftigen Schü.
Boah, Junge, das war
und viel Gemüse. Gar kein Sättigungsbeilage, nur viel Gemüse. Okay. Und dann nockt man das. Also die Leber mit dem Medium, also mit dem englischen Filet da ja, dazu. Boah, also da
was darfst du dazu trinken? Ich glaube, ich weiß fast, was dazu trinken darfst.
Nein, los. Der erste Bordeaux, den es gibt.
Bordeaux Number One.
Mhm. Nein, wirklich, also ein ganz kräftiger Bordeaux.
Nice.
Ich würde sagen, mit Filet. Und Rosini. Filet Rosini und Bordeaux, ich glaube, damit können wir leben. Das ist halt die Luxusversion. Ein richtiger Luxusabgang. Aber ist okay. Du, wer bei der Formel 1 gearbeitet hat und selber so Soßen entwickelt hat, der darf das.
Okay.
Vielleicht noch Mannerwaffel und Speck zur Nachspeise, ja, genau. Oder?
Speck.
Und wer das billige sucht, wird das Besondere nicht finden. Heißt's.
Hey, und wie ich letztes Mal angekündigt habe, habe ich mein Speck-Experiment,
ja.
habe ich jetzt positiv abgeschlossen, was ich wirklich gemacht habe. Ich habe den ganzen Speck, den ich eingefroren habe, auftaucht, habe durch die mittlere Scheibe von meinem Kenwood Chef durchfaschiert. Jetzt hat der, das hat der so eine Korngröße von 3, 4, 5, eher 5 Millimeter. Also wie so kleine, runde Speckwürfel.
Nimmst du dann Parmesan oder was?
Ja, genau. Und der wird jetzt dann Parmesan und statt allem reingearbeitet, wo Geschmack herkommt. Also, da greife ich jetzt ins Gefrierfach rein und nehme so eine Handvoll von diesem, das ist ja eigentlich eine Masse, da kannst du eigentlich einen Knädel draus machen. Also ein Knädelkern.
Und einschmieren
kannst du ja. Das war ein Speckknädel, der, ich glaube auch.
Und einschmieren kannst du auch noch.
Du kannst es auch unter die Nasen binden, dass du den ganzen Tag glücklich bist. Und ich würde sagen, mit der wäre eine Sensation.
Mit dem Speck einlaufen.
Ja, genau. Nein, mit dem Speck, mit Speck nasal. Würde ich sagen, lassen wir es halt.
Passt, perfekt. Dani, vielen, vielen Dank.
Lieber Mimi, Weltklasse. Weltklasse. Danke für deine Einblicke.
Auf ein Papier.
Yeah. Und ich würde jetzt einmal sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt sauber und
scheißt mir nicht ins Tobi.
Jawohl, tschüss. Schöne Woche, pfiat euch. Ciao, ciao.